Starten wir rein in den letzten Monat des Jahres und damit in die vorletzte Folge Hand aufs Herz 2023, das heißt in meine letzte. Und deshalb, weil es die letzte ist in diesem Jahr und weil bald Weihnachten ist, habe ich mir einen besonderen Wunsch erfüllt. Und das ist mein heutiger Gast in Hand aufs Herz Folge 102. Besonderer Wunsch deshalb, weil unser Gast es eigentlich überhaupt nicht mag, über sich selbst zu sprechen. Und genau deswegen solche Formate, in denen er genau das tun muss, für gewöhnlich meidet, was total schade ist, weil ich weiß, dass er extrem viel zu erzählen hat. Wir reden von einer schwedischen Torwartlegende, die als Vordenker der deutschen Torhüterschule und Torhüterausbildung gilt. Er hat 17 Jahre lang die Bundesliga geprägt, unzählige Erfolge gefeiert als Spieler, wurde 7-mal deutscher Meister, hat 3-mal den DFB-Pokal gewonnen, 2-mal die Champions League. Er wurde ERF-Pokalsieger, hat den Europapokal der Pokalsieger geholt und hat seine Karriere 2018 beendet mit der Meisterschaft in Flensburg. Seitdem ist er als Torwarttrainer des THW Kiel und der deutschen Nationalmannschaft bzw. des DFB unterwegs und hat in dieser Funktion natürlich weitere Titel und Erfolge angehäuft. Die Rede ist von Mathias Andersson. Beim THW vor Ort, die DAB-Frauen bei der WM im Blick und die Heim-EM mit den Männern im Januar vor der Brust, das sind natürlich die Themen, über die wir sprechen, genau wie über seine beeindruckende Karriere. Aber das Besondere für mich an diesem Gespräch, Mathias hat sich offen wie nie gezeigt. Er erzählt uns zum Beispiel, was er im Rückblick auf seine Karriere bereut, warum ihm Alfred Gislason seinen Einstand als Torwarttrainer beim THW Kiel so richtig schwer gemacht hat und wie der Glaubenssatz seiner Kindheit, nicht gut genug zu sein, am Ende dazu geführt hat, einer der Besten zu werden. Euch allen ganz herzlich willkommen bei und großen Spaß mit der neuen Folge Hand aufs Herz mit Mathias Andersson. Mathias, schön, dass es geklappt hat.
Ich freue mich.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo sind wir gerade? Wie geht's dir aktuell? Was machst du heute in den nächsten Tagen?
Wir sind gerade in Kiel, im Hotel, wo ich halt, im Atlantic Hotel, wo ich halt immer wohne, wenn ich in Kiel bin und arbeite. Und heute ist dann Training, morgen ich spiele gegen BRC und dann spielen wir am Mittwoch nochmal gegen Kolstadt in der Champions League. Und soweit geht es mir ganz gut. Mhm. Viel zu tun, viele Aufgaben, aber macht Spaß.
Ich habe gehört, dieses Zimmer hier im Atlantic Hotel Kiel wird mittlerweile schon Mathias Andersson Suite genannt.
Ja, da habe ich schon ein paar Nächte verbracht und ein paar Tage auch und ein paar Videos geguckt und so. So wie ein kleines zweites Zuhause.
Ist es dir wichtig, dann tatsächlich immer im selben Zimmer zu sein? Also brauchst du diese Struktur, diese Routinen für dich? Oder hat sich das zufällig ergeben?
Also ich brauche Struktur und Routinen, auf jeden Fall. Das mit dem Zimmer hat sich eigentlich auch vom Hotel so ausgegeben, dass die es wahrscheinlich einfacher finden, dass sie immer das Gleiche zuordnen.
Okay, das heißt, aktuell bist du quasi in deinem oder in einem deiner drei Jobs, können wir sagen, oder? Drei Jobs sind es aktuell.
Ja, zweieinhalb.
Zweieinhalb? Üstad?
Ja, Üstad ist mehr so
die halbe Stelle.
Die halbe Stelle, bisschen Jugend, wo die Kinder spielen, bisschen mein Heimatverein helfen, wenn ich zu Hause bin, dass ich auch mal in der Halle bin, bisschen Jugend trainieren, Trainerausbildung, aber auch natürlich Männer und Frauen so, aber das ist ja die halbe Stelle so ein bisschen.
Üstad, dein Heimatverein, da wo alles angefangen hat, sprechen wir natürlich heute auch noch drüber. Dann kommen wir zu den beiden vollen Stellen, nämlich Torwarttrainer beim THW Kiel und Torwarttrainer beim DAB. Aktuell bist du also in Kiel vor Ort, arbeitest dort mit der Mannschaft. Es läuft ja aber auch gerade die Frauen-WM. Wie bist denn du da involviert? Wie ist da der Kontakt vor Ort? Bist du jetzt zumindest aktuell offensichtlich nicht?
Nee, wir haben ja eine Torwarttrainerin für die Frauen mit Jasmina Rebma-Jankovic. Und ich war die Woche davor jetzt, wo ich nach Kiel gefahren bin, war ich mit den Frauen in der Vorbereitung in Schweden, in Lund und Ystad, zwei Länderspiele. Und ich verfolge es natürlich auch von hier, aber bin nicht jetzt direkt involviert, sondern nur ein bisschen unterstützend, falls es gebraucht sein sollte.
Wir nehmen an einem Samstagmorgen auf. Die deutsche Mannschaft hat gespielt gegen Japan, hat den Auftakt gewonnen mit einem Tor. Heute Abend ist das Spiel gegen den Iran. Und dann am Mittwochabend, also nein, am Montagabend, geht es dann gegen
Polen,
genau. Das heißt also am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, ist da schon ein bisschen was passiert. Deswegen ist die Frage jetzt gemein, weil man kann dann direkt abrechnen, ob du Experte bist oder nicht. Aber gib uns eine kurze Einschätzung. Wie sieht's aus für die deutschen Frauen? Wie stehen die Chancen? Oder was sind die Ziele?
Ja, das Ziel ist ja erstmal, ich glaube, der 7. Platz, was dann einen Platz für die Olympia-Qualifikation bedeuten würde. Und ich glaube, dass die Gruppenphase werden die alle drei Spiele gewinnen. Da bin ich zuversichtlich und da muss man gucken, wie das nachher dann in der Hauptrunde dann aussieht.
War das gegen Japan jetzt glücklich oder hochverdient? Also 31-30 sieht ja immer erstmal danach aus, als wäre es jetzt zumindest keine klare Kiste gewesen. Was ist Japan für ein Gegner? Wie kann man das einordnen im Weltgeschehen des Frauenhandballs?
Ja, erstmal ist ja so, ein Eröffnungsspiel ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen Nervosität. Mhm. Sind angereist mit Xenia Schmitz eingeschlagen, Emily Bölk angeschlagen. Aber unangenehme Gegner, die sehr eingespielt sind und Deutschland hat das ganze Spiel geführt, am Ende doch quasi nur unentschieden und dann hat Xenia ja das letzte Tor gemacht mit der letzten Sekunde, vielleicht doch am Ende ein bisschen glücklich, aber so vom Spielverlauf eigentlich auch verdient und eigentlich die zwei Punkte mitnehmen und nach vorne schauen.
Was ist denn der größte Unterschied in der Arbeit mit Torhüterinnen im Vergleich zu den Männern?
Also ich bekomme die Frage tatsächlich sehr oft und auch in der Trainerausbildung und so, wie ist das mit Männern, wie ist das mit Frauen, sage ich. Ich finde es kein großer Unterschied. Ja, aber die sind ja ein bisschen kleiner und das Tor ist groß, sage ich. Ja, aber die Werferinnen sind ja auch ein bisschen kleiner als die Werfer. Das heißt, die Winkel und so verändern sich ja auch. Aber natürlich ist es ein bisschen Unterschied. Aber wie man die coacht, wie man die trainiert, sehe ich keinen großen Unterschied, nein.
Mhm. Gibt es menschlich Unterschiede? Einstellung, Mindset, Herangehensweise, kann man da sagen, irgendwas ist typisch weiblich und typisch männlich? Oder geht es am Ende tatsächlich einfach um den Sport?
Es geht um den Sport und ich finde, da gibt es genauso viel Unterschied männlich-weiblich wie von einem Mann zu einem anderen Mann oder eine Frau zu einer anderen Frau. Ich finde, da ist kein Riesenunterschied und ich finde, man soll das auch nicht so trennen immer.
THW Kiel, die zweite volle Stelle. Die, mit der du quasi aktuell jetzt vor Ort hier beschäftigt bist. Was ist denn gerade deine größte Herausforderung als Torwarttrainer des THW Kiel?
Puh, die größte Herausforderung, es gibt immer viele Herausforderungen. Das ist natürlich in so einer Saison mit der Anzahl der Spiele, erstmal, dass bei jedem Spiel die Leistung gebracht wird, aber natürlich auch gleichzeitig eine Form von Entwicklung bei den Toren auch stattfindet, dass man diesen Zwiegespalt halt hinkriegt, dass man auch in den wenigen Trainingseinheiten mit viel Unterdruck auch an die Sachen Fokus legt, wo man vielleicht auch langfristig arbeiten möchte.
Wie oft bist du vor Ort?
Ich würde sagen, im Durchschnitt eine Woche pro Monat, ob das dann eine Woche ist oder zweimal vier Tage oder so, das ist je nach dem Spielplan. Die Jungs sind viel unterwegs, da mache ich ja die Videonachbereitung so von zu Hause, analysiere die Spiele, spreche mit den Torhütern, aber je nachdem, wie der Spielplan passt, planen wir das dann im Voraus, wie wir das nächsten Monat oder die nächsten zwei Monate machen wollen.
Und das heißt, wenn du nicht vor Ort bist, dann bist du aber regelmäßig mit den Jungs im Austausch täglich, alle zwei, drei Tage? Was ist das so für ein Rhythmus?
Ja, so fast täglich auf jeden Fall. Also Reisetage vielleicht eher nicht und sonst halt dann mit Philipp oder mit Christian über Sachen oder Training oder Trainingsinhalt und sonst mit den Jungs auf jeden Fall immer am Spieltag, Tag nach dem Spiel und solche Sachen.
Jetzt gibt es ja viele Herausforderungen beim THW Kiel, vieles, über das diskutiert wird beim THW Kiel, vieles, das vielleicht auch nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit funktioniert, wie in den vergangenen Jahren. Wie froh bist denn du, dass über die Torhüterposition eigentlich am wenigsten diskutiert wird in der Öffentlichkeit?
Ja, natürlich bin ich erstmal froh, dass die Jungs gute Leistung bringen. Das ist das Wichtigste und das freut mich natürlich auch sehr für die Jungs, dass es so funktioniert, weil ich meine, diesen Schuh anzuziehen, den Niklas Landin hinterlassen hat, ist natürlich eine Aufgabe. Das wissen wir auch, das kann man nicht alleine lösen. Das ist so, aber ich finde Jungs meistens zu zweit sehr gut. Und natürlich ist es so, wenn eine Mannschaft sich so verändert, dann gibt es ja auch eine Phase, wo die Selbstverständlichkeit ja ein bisschen, muss ich erstmal neu finden. Und da sind wir noch nicht ganz.
Was brauchst du denn, um so eine Selbstverständlichkeit zu finden? Also man sagt immer so, es klingt so banal, aber ich glaube, da ist ganz viel Wahres drin, die kriegst du halt nur über Erfolge und dann bist du ja wieder in dieser Spirale drin, ohne Selbstverständnis keine Erfolge, ohne Erfolge kein Selbstverständnis, also wie kommt man da hin?
Ja, das ist erstmal, es ist ja natürlich über Erfolge, es geht natürlich auch über Anzahl Trainingseinheiten und Spiele zusammen mit einer bei vielen Positionen neue Mannschaft, es geht ja natürlich auch darum, neue Rollen soll es sich setzen, ich meine, ein Niklas Sandin, ein Sander Sagosen, die haben ja auch eine Rolle gehabt auf dem Spielfeld, in der Kabine, auch nicht, auch diese, wer übernimmt die Verantwortung, war ja nicht schwierig. Mhm. Und solche Sachen muss ich halt erstmal setzen. Und hatten wir vielleicht gehofft, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich finde wirklich, dass das gibt auch viele gute Zeichen dabei.
Jetzt hast du gerade gesagt, es macht total Spaß, mit den zwei Jungs zu arbeiten. Eigentlich hast du ja sogar vier.
Eigentlich habe ich sogar vier. Und teilweise haben wir auch drei. Und ja, also mit Vincent Gérard arbeite ich momentan ja, deswegen sage ich mit den zwei, weil er befindet sich in der Reha. Mhm. Und das ist ja deine Sache von den Physiotherapeuten und Ärzten. Mhm. Und so wie der Spielplan jetzt ist, Magnus Bierfreund ist ja dann bei der U23 und ist halt nicht bei uns regelmäßig im Training, weil wir, ja, wir kriegen nicht die Anzahl der Würfe aufs Tor, dass wir mit drei Toren trainieren, sondern den sehe ich ja eher im Kraftraum oder in der Halle oder sowas, aber nicht so aktiv wie vorher, wo er dabei war.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Gérard plant ihr quasi aktuell nicht, weil nicht klar ist, wann er zurückkommen wird. Magnus Bierfreund ist in der U23 und das heißt, deine Hauptansprechpartner sind aktuell Tomáš Mirkva und Sami Bellasin, den ihr ja nachverpflichtet habt nach der Verletzung von Gérard.
Genau, das sind ja die beiden, die jetzt spielen. Mhm. Wie gesagt, Gérard muss erstmal auf der Platte kommen, dann werden wir wieder mit ihm auf der Art im Tor und mit Bälle zu halten arbeiten. Und Magnus ist, wie gesagt, der ist ab und zu im Training, wenn wir ihn brauchen. Aber der ist nicht so, weil, wie gesagt, wir spielen dreimal die Woche. Die Jungs reisen viel. Das sind wenig Trainingseinheiten, wo wir wirklich so die Intensität haben, oder nicht die Intensität, aber die Anzahl der Würfe aufs Tor kriegen, dass ein dritter Torhüter auch was abkriegt sozusagen.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam? Philipp Jiecher, Christian Sprenger und Viktor Schilagyi würde ich da jetzt mal auch mit reinzählen. Der ist ja auch ganz dicht dran an der Mannschaft.
Ja, das läuft gut. Das ist eigentlich von Anfang an hat es gut geklappt. Wir kennen uns ja auch zum größten Teil auch länger. Mit Philipp habe ich hier in Kiel gespielt. Mit Viktor habe ich in Kiel gespielt. Ich habe mit Viktor in Flensburg gespielt. Unsere Söhne sind beide hier gleiche Jahr in Kiel geboren. Mhm. Also da verbindet einander ja auch eine längere Geschichte mit Sprenger. Wir haben ja gegeneinander mehr gespielt als miteinander. Aber das funktioniert allgemein gut. Es ist ein offener Austausch und gute Planung dabei.
Ist es was anderes, mit Menschen zu arbeiten, die man eben noch aus diesem anderen Leben, sage ich jetzt mal, als Spieler kennt? Weil man vielleicht eher weiß, aufgrund des sportlichen Verhaltens, wie man denjenigen zu nehmen hat, wofür er steht, für welche Werte?
Ich glaube, es macht auf jeden Fall einfacher. Ich glaube, das muss nicht so sein. Und ich meine, ja, jetzt, wenn ich Öster bin, habe ich zum Beispiel mit Oskar Kalén einen, mit dem ich auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Aber zum Beispiel mit Alfred Gislas und Erik Wuttke habe ich ja nicht zusammengespielt. Mit Alfred dann ein Jahr in Kiel, wo ich Torwarttrainer war, wo er sein letztes Jahr hier als Trainer gemacht hat. Aber ich glaube, es macht es auf jeden Fall einfacher und diese Findungsphase und so ist ja sehr viel kürzer. Mhm. Und irgendwie werden die Kommunikationswege ja auch kürzer, wenn man weiß, wie der andere tickt.
Wie zufrieden ist Philipp mit deiner Arbeit? Sprecht ihr darüber?
Ich glaube, das musst du Philipp fragen. Ich glaube, solange die Torhüter halten, dann ist er zufrieden. Wenn die weniger halten, dann ist er nicht so zufrieden. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass er zufrieden ist. Darüber reden wir natürlich auch und aber natürlich geht es ja immer darum, die Leistung zu bringen. So wie im Leistungssport ist es ja so. Was gestern war halt gut, aber das Wichtige ist, was morgen kommt.
Also ich glaube auch, dass er grundsätzlich mit deiner Leistung als Torwarttrainer zufrieden ist, aber ich glaube, er hat ein großes menschliches Problem mit dir.
Philipp, jetzt bin ich mal gespannt.
Hören wir mal rein.
Meine Frage an Matthias ist folgende. Und zwar, Matthias trinkt nie mit uns ein Bier. Er sagt immer, dass er kein Bier trinkt. Und die Wahrheit ist folgendes. Als ich einmal einkaufen gegangen bin, dann habe ich zufälligerweise Matthias getroffen in einem Stand, wo alle Biere der Welt quasi angeboten werden. Da stand er und hat sich eine oder mehrere Kisten Bier eingekauft. Und da fühlte ich mich schon ein bisschen ja, betrogen, weil wir gerne schon mit Matthias auch nach einem oder anderen Sieg der Vergangenheit gerne ein Bier zusammen genießen wollten. Aber das war eben nicht möglich. Und plötzlich sah ich ihm halt, dass er ja Bier für sich einkauft. Also da wollte ich Matthias fragen, ja, in der Öffentlichkeit, wie das tatsächlich ist mit dem Bier.
Ja, das war mir eigentlich schon klar, dass diese Geschichte kommt. Manchmal hat man halt Pech im Leben, dass man, nein, Spaß beiseite, ich trinke tatsächlich kein Bier. Und das glaubt mir auch wenige Leute, nachdem ich so lange in Deutschland gewohnt habe. Manchmal muss man aber halt, wenn man dann nach Hause fährt, nach Schweden, gibt es halt Leute, die sagen, kannst du mir ein bisschen was Bier mitbringen, weil es gibt eine andere Auswahl in Deutschland. Und gerade in der Situation hat Philipp dann mich erwischt oder hat gesehen, und seitdem ist es ja ein lediges Thema wieder, ob ich doch kein Bier trinke. Und letztens jetzt auch nach dem Sieg gegen Paris am Donnerstag kam das auch direkt von Victor: Willst du jetzt ein Bier mit uns trinken oder gehst du geheim dann ins Hotel ein Bier trinken? Und damit muss ich ja leben, aber nee, ich trinke immer noch kein Bier.
Aber du bist begeisterter Rotweintrinker. Kannst du nicht die Jungs überreden, mit dir einfach ein gutes Glas Rotwein nach so einem Sieg zu trinken? Ich glaube, Alfred hat das doch auch regelmäßig gemacht, oder?
Ja, ich glaube, so nach dem Spiel in der Kabine ist es halt vielleicht nicht das.
Das hätte mal was, Stilwechsel.
Ja, das hätte mal vielleicht mal was, aber das gehört vielleicht auch ein bisschen andere Orga dazu mit Gläser und so weiter. Aber das machen wir lieber dann in Ruhe zu Hause bei jemandem, wenn es passt, haben wir auch schon mal gemacht. Mhm. Natürlich sehr, sehr nette Runden. Aber das mit dem Bier, das ist halt, das ist immer spannend, wenn neue Leute in eine Mannschaft kommen oder wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ja, und was trinkst du? Trinkst du ein Bier? Sag ich, nee, wieso nicht? Ja, ich trinke kein Bier. Ja, aber du bist ja so lange in Deutschland. Ja, aber ich trinke kein Bier.
Es schmeckt dir einfach nicht.
Nee, schmeckt mir nicht. Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig manchmal, aber so ist es halt.
Ja, die Sache nimmt er dir offensichtlich sehr, sehr persönlich. Alkoholfreies Bier oder Radler ist auch keine Alternative?
Nee, das geht auch nicht, also in dem Sinn auch nicht um den Alkohol. Mhm.
Der Geschmack
einfach. Der Geschmack gefällt mir nicht, das ist so.
Dann muss ich Philipp was anderes einfallen lassen, um mit dir zu trinken.
So ist es.
Muss halt auch mal dann ein bisschen kompromissbereit sein und kann ja jetzt nicht immer nur auf seinen eigenen Vorlieben
nee, das beharren. Ist ja auch, aber das ist, seitdem das so war, da war das natürlich ein Thema, der gerne aufgemacht wird.
Wie lustig ist Philipp Jicher im Alltag?
Ich glaube, so wie viele Leistungssportler, Trainer, Spieler und so weiter, je nachdem, wie es läuft.
Also das merkst du auch bei ihm?
Ja, und das, man ist jetzt, tickt ja selber auch so. Mhm. Also irgendwo ist es halt schwierig, wenn es nicht läuft oder wenn das irgendwas nicht funktioniert, dass man auch dann so wirklich Spaß macht. Natürlich versucht man das auch zu trennen und so, aber natürlich sind wir Personen, die, wir wollen Leistung bringen, wir wollen, dass es funktioniert und das beeinträchtigt, also es gehört ja dazu.
Seit 2020 bist du ja eben auch Torwarttrainer beim DHB, auch da stehen ja ein paar spannende Aufgaben an. Wenn die Frauen ihre WM gespielt haben, dann geht es schon mit großen Schritten Richtung Heim-EM. Was ist denn der größte Unterschied zwischen der Arbeit als Torwarttrainer in der Nationalmannschaft und in einem Club?
Ja, erstmal ist es ja so, wenn man rein jetzt Torwarttrainer bei den Männern quasi so vergleiche, ist der große Unterschied, dass man halt die Torhüter sehr wenig Zeit haben. Natürlich kann ich mit den Nationaltorhütern telefonieren oder mit deren Trainer oder Spiele anschauen, aber ich arbeite nicht mit denen. Mhm. Man hat weniger Zeit, sich kennenzulernen, was auch unglaublich wichtig ist. Das ist ja eine Sache. Natürlich ist im Verein auch viele andere, im Verband auch viele andere Aufgaben. Trainerausbildung, Konzeptionierung, Jugendarbeit, in dem Sinne auch vielfältiger auf der Art und Weise. Mhm. Das ist ja auch so, deswegen finde ich für mich diese Kombo gut. Erstmal, weil ich natürlich meine THW-Vergangenheit habe, dass ich mich hier wohlfühle und dass es mir auch was bedeutet, dass ich hier arbeite für diesen Verein, aber auch, dass ich halt täglicher mit den Toten arbeite. Mhm. Das ist auch für mich natürlich eine Weiterentwicklung in Sache, wie arbeite ich als Trainer und was kann ich mit den Toten machen.
Mhm. Es klingt so ein bisschen so, als wäre die Arbeit im Club persönlicher, individueller und die Arbeit im Verband vielleicht eher ein bisschen strategischer.
Und ja, abgesehen von den Lehrgängen. Dann ja, ist es natürlich, ja. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch Toten bei der Nationalmannschaft, die kenne ich ja zum Beispiel, Andreas Wolf kenne ich halt lange. Mhm. Das ist ja, wir brauchen kein eingewöhnlich sein. Ich meine, David Speth habe ich jetzt schon ein paar Mal sowohl bei den Junioren als auch bei den Männern gehabt. Auch mit Joel habe ich auch ein paar Mal, also die kenne ich auch sehr gut. Mhm. Aber natürlich hat man nicht die tägliche Arbeit, die man im Verein hat. Das ist ja, wenn die zum Lehrgang kommen, geht es ja um den maximalen Erfolg über kurze Zeit, mhm. aber nicht in dem Sinne, wenn wir da sind, über eine langfristige Entwicklung, mhm. weil die findet ja im Verein statt.
Ja, klar, das ist der größte Unterschied, genau. Jetzt hat Alfred ja ein paar Personalsorgen, was die Zusammenstellung des Kaders betrifft. Auf deiner Position, nämlich der Torhüter-Position, sieht es ein bisschen anders aus. Du hast ja eigentlich die Qual der Wahl und weißt gar nicht, wen du zuerst mitnehmen sollst. Bist du froh darüber oder macht's das auch kompliziert?
Ja, natürlich sind wir froh drüber, keine Frage. Natürlich ist es auch immer Qual der Wahl, für wen man sich entscheidet und welche Kombo passt am besten zusammen, wer ist in Form und so weiter. Aber natürlich wollen wir immer den bestmöglichen Auswahl haben, dass die Spieler fit sind und dass alle dabei sind. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung.
Wie viele Torhüter wären es denn am Ende für die Heim-EM? 2 oder 3? Ist das schon festgelegt?
Ja, wenn man auch historisch so ein bisschen guckt, wird es ja höchstwahrscheinlich 2.
Ja.
Auch auf der Grund, es ist einfacher mit 2 zu arbeiten. Wir sind in Deutschland, wenn irgendwas passiert, kann man natürlich jemanden nachnominieren. Mhm. Es ist auch so, bei so einer Meisterschaft, es wird halt nicht viel trainiert. Und den dritten Torwart dann auch fit zu halten und bereit für ein Spiel im Falle, wenn das passiert, ist ja nicht immer in so einem Turnierverlauf so leicht. Mhm. Nach der Vorbereitung direkt vielleicht schon. Aber wenn wir vielleicht die Gruppenphase, halbe Hauptrundenphase, das vielleicht 10, 12 Tage oder 10 Tage, wo wir halt wenig trainiert haben, dann ist es vielleicht besser, dass er im Verein trainiert.
Um dann einfach ready zu sein. Ja, ja, klar. Andreas Wolf ist gesetzt, oder? Davon kann man ausgehen. Vorausgesetzt, er ist fit. Und danach sieht es im Moment ja aus.
Wenn Andi fit ist und seine Leistung bringt, dann hat Andi die letzte Zeit wieder bewiesen, dass er sehr gut drauf ist, was er für uns geleistet hat, auch im Januar und so. Das wissen wir. Und deswegen ist es natürlich so, dass Andi, wenn er fit ist, gut spielt, ist natürlich den Ersten, den wir mitnehmen.
Wann entscheidet sich die Position Nummer 2 final? Oder gibt es da bei euch intern schon Tendenzen in eine bestimmte Richtung?
Das entscheidet sich final, wenn wir den Kader nominieren, Mitte Dezember.
Was muss denn der zweite Torhüter neben Andreas Wolf für ein Typ sein? Also ich glaube, es geht ja bei der Zusammenstellung von Torwartduos auch immer darum, dass man sich im Idealfall ergänzt, was Stärken, Schwächen, aber auch vielleicht das Menschliche betrifft, oder spielt das gar keine Rolle?
Ja, natürlich spielt es auch eine Rolle. Er muss halt Leistung bringen können. Die müssen gut zusammen sich, wie gesagt, ergänzen, sowohl sportlich als auch menschlich. Ich sage das auch immer, man kann als Trainer halt nicht zwingen, dass die beiden Torhüter beste Freunde sind. Das gehört ja einer Persönlichkeit dazu. Das ist nicht immer so. Man kann sie aber hinkriegen oder zwingen, dass sie sich respektieren und zusammenarbeiten. Und das ist ja bei allen auf diesem Niveau fast so, aber es ist trotzdem ein Unterschied, wie Tore zusammenpassen und auch sportlich, wie die zusammenpassen haben. Wir wollen eigentlich die besten beiden Torhüter und die werden sich dann auch gut ergänzen.
Wer entscheidet denn am Ende, wer im Tor steht? Alfred oder du?
Also natürlich ist es so, dass Alfred als Bundestrainer die Hauptverantwortung trägt und die letzte Entscheidung immer hat. So soll es auch sein. Aber wir sprechen auch drüber, auch vor den Nominierungen, auch im Spiel und so. Aber natürlich liegt die letzte Entscheidung immer bei Alfred.
Wie ist denn deine Gefühlslage aktuell, wenn du auf diese Heim-EM guckst? Ich meine, du hast auf der einen Seite ein wahrscheinlich ziemlich cooles Event, EM im eigenen Land, immer was Besonderes, volle Hallen, großartige Stimmung. Und du hast auf der anderen Seite eben, wie wir es eben schon angesprochen haben, die personellen Probleme, die Baustellen, die Alfred beackern muss. Du hast Stimmen von außen, die sagen, Deutschland hat keine Chance, da in irgendeiner Form zur Weltspitze dazuzugehören. Du hast auf der anderen Seite Stefan Kretschmer, der sagt, ey, ich glaube richtig an das Team und da kann richtig was entstehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es zu Hause stattfindet. Wo in dieser ganzen Gefühlsgemengelage befindest du dich aktuell?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass Für mich ist es noch weit weg. Hm. Also das ist
also ähnlich wie für die Spieler auch, ja?
Du? Ja, mehr oder weniger. Also natürlich ist es für mich aktueller als für die Spieler, weil ich ja nicht jeden Tag diesen Bundesliga-Alltag oder Champions League und so Anzahl der Spiele habe. Aber das ist immer noch so ein bisschen weg. Aber ich freue mich drauf. Also ich weiß, was es ist, ein Heimturnier zu spielen. Und das ist mit das Tollste, was man erleben kann als Spieler. Oder halt als Trainer. Also deswegen freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube auch, dass wir im Januar gezeigt haben, dass wenn die da sind, fit sind und es gut läuft, dass wir auch zumindest gut Handball spielen können und auch den einen oder anderen wirklich auf jeden Fall schlagen können. Und ich meine, ich glaube, das hat wenig auch geglaubt, dass wir bei der WM den 5. Platz belegen. Was ja in dem Sinne vielleicht auch ein Erfolg war, muss man sagen.
Absolut, unter den Voraussetzungen.
Genau, und deswegen, also ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
Jetzt hast du eben schon gesagt, mit Andreas Wolf beispielsweise arbeitest du ja schon länger zusammen. Was macht die Zusammenarbeit mit dem aus?
Boah, was macht die Zusammenarbeit mit Andi aus? Andi redet viel. nein, aber das ist natürlich, je länger man sich kennt, weiß man ja auch mehr, wie der andere tickt. Also es ist auch so, als Torwarttrainer oder als Coach muss ich halt die Torhüter sehr, sehr gut kennen. Also ich kann ja beim Andi sehen im Spiel, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Also wenn ich merke...
Er verliert den Fokus.
Ja, genau. Jetzt kann ich halt, Andi, komm mal jetzt zurück. Jetzt probieren wir das, jetzt versuch dich nochmal zu fokussieren oder mach das. Sonst müssen wir vielleicht nochmal kurz wechseln oder so. Mhm. Also das bespreche ich dann nicht mit Andi, aber... Das merke ich sofort, wenn er nicht mehr da ist.
Woran merkst du das? Ist das eine Körperspannung?
Oh, das ist schwer zu sehen. Das ist, ja, das hat natürlich mit Körpersprache zu tun und auch so ein bisschen, wie wir dann kommunizieren. Mhm. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber das ist natürlich auch so, Andi will viel arbeiten und das ist immer gut. Und Andi sagt immer, was er will oder seine Meinung, und das ist auch gut. Mhm. Wenn man das, vor allem wenn wir das nachbereiten, wir besprechen, wie das im Spiel war und so weiter. Ich weiß selber, wie das ist. Im Spiel hat man immer eine andere Meinung. Das weiß ich auch. Und das soll man auch haben. Deswegen ist die Nachbereitung so wichtig als Torwarttrainer, dass ich da mit denen reden kann. Und guck mal hier auf Video. Also ich finde schon, dass es so aussieht. Und dann wird es immer lustig.
Wenn du sagst, er redet viel, worüber redet er dann so den ganzen Tag?
Über alles und nichts. Das ist einfach über alles und nichts. Das ist, das kann von bis alles kommen.
Im Tor dann tatsächlich auch, ne? Also das sieht man ja, dass er auch da sehr...
Das ist aber eine gute, also da muss man auch kommunizieren. Das ist auch nur so eine Sache, die finde ich, die hat Andi auch sich sehr weit entwickelt im Vergleich zu früher. Mhm. Früher war das so ein bisschen auch mehr sein Spiel, er macht sein Ding. Der ist jetzt im Spiel, finde ich, kommunikativer und auch mit der Abwehr kommunikativer und nicht nur so emotional, wie es manchmal war. Und da hat er sich so schon weiterentwickelt.
Ist das ein Thema, das du mit ihm besprochen hast, an dem du mit ihm gearbeitet hast? Oder ist das einfach ein Teil des Erwachsenwerdens bei ihm, Persönlichkeitsentwicklung? Wie hast du das beobachtet?
Das gehört ja natürlich auch dazu, aber natürlich haben wir das auch besprochen. Mhm. Das ist ja auch eine Rolle des Torwarts, ist halt... Ich sage immer, was sollen die Torhüter machen? Ja, Bälle halten. Ja, natürlich sollen die Bälle halten, aber gehört auch ein bisschen mehr dazu, wie das Spiel heute ist. Das ist die Kommunikation mit der Abwehr. Das ist natürlich auch zum Beispiel die Spieleröffnung. Egal, ob du jetzt einen Ball hältst, ob der daneben geht oder sogar ob du ein Tor kriegst, dass du einen Ball schnell zur Mitte spielst, weil dann leitest du den nächsten Angriff ein. Das sind Sachen, das bedeutet auch eine sehr hohe mentale Bereitschaft immer. Und da muss man immer in dem Fokus bleiben. Ich meine, als ich früher gespielt habe oder angefangen habe, da war das ja nach dem Tor, könnte er jubeln und Familie Tribünen zuwinken und so weiter. Heute ist das erst nach dem Spiel möglich.
Das stimmt.
Und das ist halt auch ein Unterschied.
Ja, ist ein ganz spannendes Thema, die Entwicklung des Torhüterspiels. Kommen wir sicherlich im zweiten Teil auch noch drauf. Wir bleiben aber jetzt erstmal noch bei Andi Wolf, denn auch der hat uns ein paar Grüße dagelassen.
Hallo Nett, hallo Matthias. Schöne Grüße erstmal. Matze, wir haben natürlich schon viel miteinander erlebt, kennen uns schon lange. Deshalb dachte ich mir, wenn du eine Frage gestellt bekommen möchtest, warum genau ist Bankdrücken so wichtig für Torhüter? Ich freue mich auf deine Erläuterung. Ja, ich werde natürlich weiter den Bankdrücktrainingsplan, den du mir gegeben hast, weiter verfolgen. in der Hoffnung, dass wir uns im Januar sehen und dann wieder ein gemeinsames Turnier, ein gemeinsames erfolgreiches Turnier veranstalten können bei unserer Heim-EM. Bis dahin hoffe ich natürlich auch nochmal von dir zu hören und wünsche ich euch erstmal jetzt einen schönen Abend mit dieser Frage.
Ja, also man weiß immer, was von gewissen Leuten kommt.
Das ist damit war zu rechnen mit dem Thema Bankdrücken.
Ja, das ist natürlich auch so ein Thema. Wir reden immer darüber, dass das vielleicht nicht das Wichtigste für die Torhüter, das Bankdrücken. Mhm. Für Andi ist aber sehr wichtig.
Okay.
Ich versuche das immer dann zurückzunehmen. Du musst halt nicht so viel vielleicht, sondern lieber ein bisschen mehr Beine, vielleicht lieber vielleicht heute auch gar nicht, weil die Belastung oder, aber da ist Andi halt, er baut auch für seinen Kopf, das ist auch in Ordnung, aber das ist immer so ein kleiner Streitpunkt oder so und wenn er bei mir kein offenes Ohr kriegt, dann versucht es halt beim Athletiktrainer Simon Overkamp, ob er da ein offenes Ohr kriegt und so geht es dann weiter, bis er irgendwo jemand findet, der ihm bestätigt, dass sein Bankdrücken gut ist.
Wofür soll es denn gut sein, außer für einen muskulösen Oberkörper?
Für Andi ist es halt gut, für seinen Kopf, für die Spannung, meint er.
Okay.
Das gehört natürlich auch in allgemeine Fitness und Körper, aber ich sage, als Torhüter ist ja vielleicht nicht Bankdrücken das, was du am meisten machst, sondern reden wir eher über zum Beispiel Kniebeugen oder Umsetzen, Explosivität und solche Sachen, Rumpfstabilität. Mhm. Aber
das findet Andi eher langweilig.
Nein, das macht er auch.
Okay.
Das macht er auf jeden Fall auch.
Aber Bankdrücken muss dabei sein.
Ja, das muss natürlich dabei sein, ja. Das ist für ihn sehr wichtig.
Und ihr habt da mittlerweile einen ganz guten Kompromiss gefunden, höre ich aus.
Ja, öfters ja. Und wie gesagt, wenn wir das nicht gefunden haben, dann geht er dann zum Athletiktrainer. Und du, Simon, kann ich? Ja, sprich mit Matze und dann haben wir eine kleine Sitzung im Kreis und dann entscheide, wo es für wie heutzutage die beste Option ist.
Also, ein bisschen ist es noch hin bis zur Heim-EM. Andi hat ja auch gesagt, er freut sich drauf, wenn ihr euch da seht und hoffentlich ein erfolgreiches Turnier bestreitet. Aktuell ist es erstmal der THW Kiel, die Frauen-WM läuft, also jede Menge noch zu tun bis dahin. Das war es jetzt erstmal zum aktuellen Teil. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mal über dein, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, sehr, sehr intensives und ereignisreiches Leben. Kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende. Vorletzter Podcast Hand aufs Herz in diesem Jahr. Götzi kommt dann vom Jahreswechsel nochmal mit einer Folge um die Ecke. Aber klar, der Dezember hat begonnen und damit natürlich traditionell der Monat, in dem man mal zurückschaut auf das vergangene Jahr und sich überlegt, was ist da eigentlich wieder alles Wildes passiert in meinem Leben und was habe ich gelernt, welche Fehler habe ich gemacht und vor allem, wofür bin ich dankbar. Und ich glaube, bei mir ist es kein großes Geheimnis, dass ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass der Handballsport in mein Leben zurückgekehrt ist, dass ich wieder im Handball arbeiten darf, nachdem ich das eben in den vergangenen Jahren nicht tun konnte. Es ist ein tolles Gefühl, wieder in den Hallen unterwegs zu sein und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass der Handballsport zurück ist in meinem Leben. Und dass er noch jemanden mitgebracht hat, denn ohne die Rückkehr in den Handball gäbe es ziemlich sicher diesen Podcast mit meiner Beteiligung nicht und dann hätte ich AG1 auch nicht kennengelernt. Was ziemlich schade wäre, denn dank AG1 fühle ich mich voller Energie und kann mich deutlich besser konzentrieren über den Tag. Beides natürlich dank der Nährstoffe, die zum einen den Energiestoffwechsel unterstützen und die mentale Leistungsfähigkeit. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe von AG1 findet ihr übrigens im Link in den Shownotes. Fakt ist, in AG1 steckt jahrzehntelange Forschung. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. Das Ganze mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Das Ganze funktioniert total simpel, einfach einen Messlöffel AG1 in 250 bis 350 Milliliter Flüssigkeit, Wasser, Orangensaft oder auch gerne in den Frühstückssmoothie rein, auflösen, das Ganze einmal am Tag, jeden Tag, eine ganz einfache Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und das Schöne ist, das Gesamtpaket stimmt eben auch. Du musst dich um nichts kümmern. Im Abo wird dir das Ganze ganz entspannt monatlich frei ins Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren oder kündigen, wenn es gerade mal nicht passt. Und wir haben aktuell wieder ein besonderes Angebot für unsere Community. Denn auf drinkag1.com/handaufsharz erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, ganz wichtig, jetzt wo das natürliche Sonnenlicht eher Mangelware ist. Und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, die gibt es noch oben drauf. Das Ganze im Wert von über 41 Euro gratis dazu. Also, das Jahr geht dem Ende entgegen. Wir sind dabei, Vorsätze fürs neue Jahr zu schmieden. Und wenn du vielleicht darüber nachdenkst, ein bisschen mehr Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen, dann probier das einfach mal aus mit AG1 und schau, wie es dir hilft. So, und damit starten wir rein in ein sehr langes, sehr intensives, sehr bewegtes Sportlerleben bzw. Handballerleben, das am 29. März 1978 in Malmö begonnen hat und eigentlich, wenn man deinen familiären Hintergrund sich anschaut, zwangsläufig irgendwie im Handball enden musste, oder?
Ja, ich glaube, aus vielen Sachen war das keine andere Option. Erstmal, weil mein Vater ja auch Handballtorwart war, Trainer war. Und auch zweitens, wenn man in Östert aufwächst, gibt es halt wenig Jugendliche, die nicht zum Handball zumindest kommen. Mhm. Ob alle dabei bleiben, ist eine Sache, aber da spielt mehr oder weniger jeder Handball.
Bist du Torhüter geworden, weil dein Vater Torhüter war? Oder waren auch andere Positionen durchaus eine Option für dich als Kind?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas anderes eine Option war. Ob das mit Papa zu tun hatte oder was, aber...
Also für dich war es keine Option, weil jetzt nicht so, dass dein Vater gesagt hat, du musst
ins Tor? Nee, das, also von meiner Seite. Ich habe, also natürlich im Jugendspiel so auch überall, auch im Feld und so, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es wirklich eine Option war für mich.
Was fasziniert dich genau an dieser Position?
Ich glaube auch zum Teil, dass es dieses Kopfspiel ist, das Spiel zu lesen, Spiel zu verstehen. Und irgendwie ist es ja auch so, diesen Druck, den man hat als alleine Torhüter, letzte Mann oder so, dass das ja auch reizt.
So ein Nervenspiel.
Ja. Ist natürlich, wenn Phase, wenn es nicht läuft, dann reizt es vielleicht nicht so, aber im Großen und Ganzen schon.
Dein Bruder Andreas ist ja auch Handballer?
Ja, der hat Handball gespielt auch, ja.
Okay.
Ja.
Gab es da so einen Wettstreit als Kinder, Jugendliche oder war das relativ schnell klar, dass er sich vielleicht eher in eine andere Richtung entwickeln wird und du eben die Handballtradition weiter fortführen wirst?
Ja, der hat auch lange gespielt, der war dann Kreisläufer, aber ich glaube, das war auch ziemlich schnell, dass die Wege so ein bisschen anders werden.
Und auch deine Frau Anna hast du im Handballkontext kennengelernt, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja, auch zum Teil, ja. Auch ihre Schwester ist ja mein Jahrgang und sie hat auch Handball gespielt und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Also irgendwo ist Handball immer dabei.
Wie viel sprecht ihr zu Hause über Handball?
Mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen mehr, wenn die Kids jetzt halt älter sind und gerne ein bisschen mehr mitreden. Als ich selber gespielt habe, hat man immer versucht, das so ein bisschen geringer zu halten. Natürlich war das immer ein Thema und so. Tatsächlich habe ich zu der Zeit auch mehr mit meinem Vater darüber gesprochen oder telefoniert als zu Hause. Aber natürlich phasenweise ist es sehr viel Handball, ja.
Du hast die beiden Kinder gerade schon angesprochen. Spielen auch beide Handball, logischerweise.
Spielen
oder?
Beide Handball, ja.
Durften sie sich das selber aussuchen, oder?
Die dürften sich das selber aussuchen. das auf jeden Fall. Und sowohl Elis als auch Livia, die spielen jetzt beide und finden das auch überragend und haben sehr viel Spaß dran.
Deine Frau Anna arbeitet ja in Schweden als Sportjournalistin. Ist es nervig, mit einer Sportjournalistin verheiratet zu sein, wenn man nach Niederlagen nach Hause kommt, weil dann eher journalistisch drauf geguckt wird? Oder kann sie das trennen, die Journalistin Anna und die Ehefrau Anna?
Nee, das kann sie schon sehr gut trennen. Vielleicht ist es nur manchmal gut, weil ich weiß, wie man manchmal aufpassen muss.
Was man sagt
und wie es dann rüber... Nee, Spaß beiseite. Aber natürlich ist das... Die Sportverbindung macht es natürlich einfacher. Das glaube ich schon. Und auch so das Verständnis für, wie das Leben ist als Sportler.
Begonnen hat handballerisch alles, das hast du ja eben schon angesprochen, in Östert, in deinem Heimatverein, hast da die Jugend gespielt und eben auch die ersten Profijahre. Und du hast eben ja auch schon gesagt, wenn man dort aufwächst, dort lebt, dann gibt es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, als Handball zu spielen. Nimm uns mal mit in diesen Handballort Östert. Warum ist das da so? Wie dominant ist das Thema Handball?
Erstmal ist ja Tradition. Und wir haben ja quasi zwei Vereine und ich glaube insgesamt jeden Jahrgang 60 Jungs, 25, 30 Mädels, die halt Handball spielen. 2016 wurde die alte, 15, 16 wurde die alte Halle abgerissen, da wurde eine neue Halle gebaut mit 3 Trainingshallen, wo man dann das eine Feld halt als Spielfeld machen kann. Aber das reicht kaum noch aus, weil halt vor allem mit Harz dann darf nur in der Halle gespielt werden und alle spielen an Handball. Irgendwie kommst du immer zum Handball, weil du hast immer einen Kumpel und eine Freundin, die spielen Handball. Ich gehe auch mal mit, ich probiere es auch mal mit. Und es wird sehr viel Handball gesprochen. Ich meine, es gibt auch Leichtathletik, was auch Livia macht. Ist auch ein sehr guter Leichtathletikverein. Es gibt natürlich auch Fußball und Turnen und so. Aber irgendwie auch Schwimmen. Aber irgendwie alle kommen zum Handball. Das ist, ich habe selber auch Fußball gespielt erstmal. Aber alle haben dann auch Handball gespielt.
Dominierendes Thema.
Ja, das ist halt so. Und wie gesagt, irgendwie kommen alle zu Handball. Und natürlich auch Tradition, wenn du dann immer auch gut in Handball vor Ort schauen kannst. Du hast Vorbilder, die du dann auch sehen kannst. Dann ist natürlich, macht es auch Spaß.
Ja, ich kenne das so ein bisschen. Ich komme ja aus einem Dorf, wo Handball die dominierende Sportart ist. Und wo es im Prinzip ähnlich war. Du bist nicht dran vorbeigekommen. Die entscheidende Frage ist dann, wer bleibt dabei und wer macht halt auch wirklich weiter in einem bestimmten Alter. Du hast dort jemanden kennengelernt oder mit jemandem zusammen gespielt, der bis heute einer deiner engsten Vertrauten und Weggefährten ist. Mats Olsson.
Ja. Also Mats ist nach Uster gekommen. Ich glaube, er war 36, ich war 17 oder so. Da haben wir zusammen gespielt und für mich als jungen Torwart war natürlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich meine, ich hatte meinen Vater immer als Trainer gehabt und so, aber da kommt jemand mit dieser internationalen Erfahrung, Nationalspieler und so, und das war halt für mich unglaublich wichtig, und seitdem sind wir sind sehr gut befreundet. Wir arbeiten immer noch zusammen, jetzt auch als Trainer mit Austausch und Weiterentwicklung und so, und das ist natürlich hat viel für meine Karriere bedeutet, auf jeden Fall.
Was macht denn eure Beziehung aus, gerade bei diesem riesen Altersunterschied? Sind jetzt fast 20 Jahre, die zwischen euch liegen.
Ich glaube, die Denkweise, dass wir beide der gleiche Denkweise über den Sport, über das Torhüterspiel haben, dass wir das auch so über Jahre halt entwickelt haben, glaube ich, das ist das Besondere.
Hast du diese Denkweise von dir aus schon gehabt, als du Mats kennengelernt hast, oder hast du sie durch Mats erlernt, durch dieses Lernen an Vorbildern?
Ich glaube, es gibt immer so gewisse Sachen, hat man, glaube ich, schon immer als Person, wenn man aufwächst. Aber ich habe natürlich viel von meinem Vater mitgekriegt, weil er mich ja in Uster fast die ganze Zeit trainiert hat. Dann natürlich mit Mats ein paar andere Impulse gekriegt und das hat mich natürlich nochmal geprägt. Dann ist es immer, ich glaube, man nimmt auch von jedem Trainer oder so, nimmt man irgendwas mit.
Du hast eben gesagt, ihr habt die gleiche Denkweise über den Handball, über das Torhüterspiel. Was ist denn eure Denkweise?
Ja, das ist ja, es geht ja im Endeffekt auch um den Ball zu halten. Es ist nicht immer so wichtig, mit welcher Technik du machst, sondern nur, wie bringe ich mich in der Position, um den Ball richtig halten zu können. Was mache ich aus dieser Situation? Wie lese ich das? Wie bereite ich mich vor? Wie bereite ich mich nach? Wie professionell gehe ich damit um? Also dieses ganze Thema halt als Profisportler, aber auch, wie gehe ich mit der Situation als Torhüter um? Im Training, vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel. Es ist halt nicht so ein Ein- und Ausschalter, das gibt's halt nicht.
Ist Mats genauso ein akribischer Vorbereiter gewesen oder noch bis heute, wie du es deine ganze aktive Karriere lang warst und ja auch jetzt als Torwarttrainer weiter bist?
Also ich glaube, ich habe viele Sachen, also mit Vorbereitung habe ich viele Sachen schon vorher gemacht. Zu meiner Karriere, als Mats dann Trainer war, hat er versucht, dass ich ein bisschen weniger machen sollte. Ich hatte dann immer so 3 Spiele in der Vorbereitung, guck 3 ganze Spiele. Und irgendwann sagt er halt auch, ja, aber das reicht doch mit 2. Du kennst ja die Bundesliga und die Werfer. Sag ich, ja, alles klar. Dann gucke ich halt 4. Und das war nicht, um mal zu provozieren. Das war eher so, Ende meiner Karriere war das natürlich auch größeren Kader als am Anfang, mehr Spieler. Ich wollte immer von allen Spielern was gesehen haben. Und ab und zu waren Spieler verletzt und so, deswegen habe ich dann vielleicht lieber 4 Spiele geguckt als 3. Und ja, wenn ich heute nachzählen würde, wie viele Stunden ich Video geguckt habe, hätte ich mir natürlich einiges sparen können. Und das ist vielleicht eigentlich die einzige Sache, die ich so ein bisschen mit meiner Karriere so bereue, dass ich halt das nicht ein bisschen locker sehen konnte, das nicht ein bisschen mehr genießen konnte, als ich mittendrin war. Das, glaube ich, ist das, was ich so ein bisschen im Nachgang bereue.
Ja, weil es dann irgendwann vorbei ist und du feststellst, jetzt dieses Genießen kann man ja eben nicht nachholen.
Nein, aber das war für mich auch, es war halt für mich nur diesen Weg halt. Also ich bin auch damit aufgewachsen, du bist viel zu klein, du wirst nie was werden. Da hast du natürlich auch so ein bisschen ich will den zeigen und irgendwie auch dieses, es ist so schmaler Grad, dieser Erfolg oder Misserfolg, Leistung oder Nichtleistung, und für mich gab es halt nur den Weg, das zu 110% so zu machen, was ich meinte, richtig war. Und da hätte ich mich vielleicht, es hätte mich nicht geschadet, wenn ich es ein bisschen locker gesehen hätte, das glaube ich schon.
Ja, weil du aber eben mit diesem Glaubenssatz, ich bin zu klein, ich bin nicht genug, ich schaff's nicht, eben versucht hast, über harte Arbeit einfach zu kompensieren. Und ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch, harte Arbeit schlägt am Ende auch Talent. Also es ist ja beides, es gehört ja dazu.
Ja, das gehört ja dazu, aber ich glaube auch, oder ich weiß auch, ich meine, ich habe ja viele auch enge Freunde oder Spieler, mit denen ich gespielt habe, worüber wir auch gesprochen haben, und es ist mir auch bewusst, also dass ich wäre da wirklich ein bisschen lockerer drauf gewesen, das wäre eigentlich gut gewesen, aber kann man halt nicht ändern, gibt es andere gute Sachen, die man halt mitnimmt.
Absolut. Und vielleicht ist ja das Videogucken für dich von der Bedeutung her so wie das Armdrücken für Andy Wolf.
Ja, natürlich. Nee, aber
nicht Armdrücken, Bankdrücken.
Ja, sowas. Aber das ist ja, für mich ging es natürlich darum, auch, dass ich vorbeiß ins Spiel gehe. Dass ich nach dem Spiel auch nicht sage, du hast deine Arbeit nicht gemacht. Dass ich mich selber nicht halt sagen konnte nach dem Spiel, wenn es nicht läuft, und dann sage, ja, heute lief es nicht, aber ich habe auch nicht meine Arbeit vorher gemacht. Weil das ist ein Scheißgefühl.
Und Vorbereitung bringt ja auch Sicherheit. Also mir geht es auch so, je besser ich vorbereitet bin auf einen Job, umso mehr Selbstverständnis habe ich in dem Moment, wo ich da stehe. Also ich glaube, wenn man so ein Charaktertyp ist wie du und ich, glaube ich, auch ein Stück weit, dann braucht man das halt einfach als Fundament seiner Arbeit.
Ja, deswegen, ich kriege auch oft die Frage, und ich sehe das ja auch bei den Vorträgen oder bei der Ausbildung so, ja, wie viel hilft die Videoanalyse dann? Ja, das kann mal vielleicht ein Wurf sein. Oder eine Parade oder manchmal 5, manchmal gar keine.
Genau, manchmal guckst du 5 Stunden und nimmst aber vielleicht nur diese eine Szene mit, die am Ende des Spiels aber die entscheidende ist.
Ja, oder es passiert gar nicht, aber
auch das.
Aber auf jeden Fall hast du da ein Gefühl, wenn du ins Spiel gehst, du bist sicher. Tobias hat auch oft zu mir gesagt in Flensburg.
Tobias Karlsson.
Ja, genau, Entschuldigung. Tobias Karlsson hat oft zu mir gesagt, du musst halt nicht so viel Video gucken, wir kriegen das auch so hin. Ja, ich weiß, sage ich, aber wir machen es trotzdem. Und Tobias habe ich dann eher davon überzeugt, dass er mit mir Video guckt, damit wir uns da auch einen Plan machen konnten, Austausch machen konnten. Und das ist natürlich auch eine Weiterentwicklung.
Zu Tobias kommen wir natürlich später auch nochmal. Auch ein sehr, sehr enger Freund, glaube ich, so kann man es ganz klar sagen, durch den Handball für dich geworden. Aber lass uns in der Historie vielleicht einmal weitergehen. Dezember 96 war dann das Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft. Und wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, dann warst du 18 zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als der Anruf kam?
Ja.
Wie war's?
Das war erstmal so ein bisschen Überlegung, ist das jetzt wirklich echt oder so? Ja, aber vielleicht darf ich ein bisschen mittrainieren halt. Also so auf der Art. Aber es war natürlich eine riesen Ehre.
Und die Zahlen lassen sich auch sehen. Also ihr habt zweimal Silber geholt bei Turnieren mit der Junioren-Nationalmannschaft.
Einmal Gold, einmal Silber.
Einmal Gold, einmal Silber, okay. Nein, du hast alles Recht der Welt, mich hier zu korrigieren. 53 Spiele für die Junioren-Nationalmannschaften. Dich schätze ich als Typ ein, du weißt, wie viele Spiele du gemacht hast. Also könntest mich
die,
auch.
Die Spiele weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber okay. Wenn du das sagst, dann stimmt es bestimmt. Du bist ja auch vorbereitet.
Und 150 für die A-Nationalmannschaft. Europameister 2000, Olympiasilber 2012. Gibt es einen Moment in deiner Nationalmannschaftskarriere, den du nicht missen möchtest, jetzt mal unabhängig von den Erfolgen vielleicht?
Nein, ich glaube tatsächlich, dass es natürlich das erste Länderspiel, aber auch...
Das war gegen wen und wie ging es aus? Du weißt sowas.
Das war gegen Ägypten. Mhm. Wir haben gewonnen, aber wie es ausging, weiß ich nicht. Ich weiß noch mehr, mein erstes Richtiges, wo ich gespielt habe, war tatsächlich in Deutschland. Mhm. Gegen Deutschland sollte ich nur das war, glaube ich, im Herbst, das folgende Jahr, glaube ich, 97 im Herbst oder so, sollte ich glaube sogar, dass es in Dresden war. Bin mir nicht mehr sicher. Und sollte nur die letzten 10 Minuten erste Halbzeit spielen, halt so von Bengt Joas und so eine Art, jemanden reinzubringen und weniger Druck. Und dann lief es halt gut, dann habe ich den Rest des Spiels auch gespielt. Mhm. Und das war so ein Moment, aber auch, muss ich sagen, diese Reise, die wir vor dem Olympia 2012 gemacht haben, wo wir im Juni erstmal das WM-Quali für 13 gescheitert sind, eine Woche Pause und dann den ganzen Sommer halt auf das Olympia in London halt gearbeitet haben. Und das war ja auch da, wo ich wieder zurückkam zur Nationalmannschaft, da hatte ich einige Jahre nicht gespielt. Mhm. Und diese Reise von diesem Misserfolg zum Erfolg, das war halt was Besonderes.
Weil es den Erfolg nochmal süßer schmecken lässt, wenn man aus dem Misserfolg kommt, wir waren vorhin beim Thema genießen, weil man so einen Erfolg vielleicht auch mehr genießen kann.
Ja, aber das war so völlig unerwartet. Mhm. Das ist ja auch so, mit einer Nationalmannschaft hast du eigentlich nie Zeit. Mhm. Du hast nur Zeit, wenn du dich für Olympia qualifizierst und im Sommer dann Vorbereitung hast. Mhm. Und wie gesagt, auch dieses, dass wir mit einem Tor dann ausgeschieden sind in der WM-Quali und dann direkt dann mit der Vorbereitung auf die Olympia und dann halt auch als Mannschaft auch, das war halt was Besonderes. Nicht vielleicht nur den Erfolg dann bei Olympia, weil das völlig unerwartet, aber so die Reise darauf hin über den Sommer.
Mhm. Ist so eine Reise, also klar, ne, du entwickelst dich als Team, aber ist das auch so eine individuelle Reise immer, wo du als Mensch auch merkst, dass du dich weiterentwickelst, dass du wächst?
Man lernt auf jeden Fall Sachen kennen. Ich weiß auch, wir haben da so eine Sitzung gehabt, nur mit dem Mentaltrainer, als wir uns wieder getroffen haben im Sommer. Es war eigentlich eine Mannschaft, wo wir viele Spieler sich kannten und so, aber wo er halt so die Frage in den Raum gestellt hat, ob alle so wissen, wie möchte der andere behandelt werden, wenn es läuft oder nicht läuft. Mhm. Und das war halt, glaube ich, auch für viele, auch für mich selbst so ein bisschen Weckruf. Das weiß vielleicht nicht jeder. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich bräuchte halt nicht angeschrien werden. Das war nie mein Ding. Mhm. Das hat mir nichts geholfen, wo vielleicht ein anderer möchte angeschrien werden.
Bist du angeschrien worden von Trainern?
Oh, bestimmt oft.
Wir müssen nicht über Namen reden.
Ja.
Aber wie reagierst du dann, wie hast du reagiert, wenn du angeschrien wurdest?
Für mich.
Hast du gesagt, hey, das hilft mir nicht?
Ja, ich habe gemerkt, dass es mir nicht hilft.
Aber du hast es aber nicht gesagt, sondern du hast es dann über dich ergehen lassen.
Ich habe es nicht gesagt.
Abpacken und.
Ich habe natürlich auch in der Jugend, bin ich natürlich auch vom Training nach Hause geschickt worden von meinem Vater, weil er meinte, dass ich Scheiße gebaut habe oder mich daneben benommen habe. Ein, zweimal ist natürlich auch passiert. Ich bin halt eher so ein Typ, ich brauche halt Sicherheit und klare Kommunikation und so. Mhm. Und direkte Kommunikation ist auch kein Problem. Mhm. Aber so dieses, es ist ja auch so ein bisschen als Torhüter. Zu kämpfen ist halt schlecht. Mhm. Weil wenn du kämpfst, das kannst du vielleicht als Feldspieler, du kannst mit mehr Körperkontakt, du kannst einen Schritt mehr machen, aber wenn du als Torhüter kämpfst, dann verkrampfst du, dann siehst du die Situation vor dir nicht so genau. Mhm. Entweder bist du so früh unterwegs oder du verkrampfst bis zu spät. Also das ist halt eher kontraproduktiv.
Ja, das stimmt. Total spannender Ansatz, aber klar, du gehst halt eher, kämpfen hat ja immer was mit Widerstand zu tun und den hast du halt als Torhüter ja nicht wirklich.
Nee, und dann wird, oft ist es ja diese Anspannung dann, der wird höher und größer und das willst du halt nicht im Tor. Mhm.
Bevor deine internationale Reise dann irgendwann losging, bist du 1999 einmal noch innerhalb Schwedens gewechselt. Wie schwer ist es dir damals gefallen, Ystad, deinen Heimatverein, zu verlassen? Und warum bist du diesen Schritt gegangen?
Weil wir abgestiegen waren und ich wollte erste Liga spielen und wollte halt auch erstmal in Schweden umziehen, alleine wohnen, bevor ich halt ins Ausland umziehe und alleine wohne. Es ist halt so So, und das war natürlich auch ein neues Erlebnis.
Bis da dann in der Saison 2000, 2001 zum besten Torhüter und zum wertvollsten Spieler in Schweden gewählt worden und auch fürs All-Star-Team nominiert worden. War das dann so die Zeit, wo du gemerkt hast, okay, ich kann mit dem, was ich hier tue, was richtig Großes erreichen und ich bin bereit für das Handballleben außerhalb meiner Landesgrenzen?
Ich glaube eigentlich, dass es schon viel früher war, weil bei mir, es gab halt nur Handball. Ich habe halt in der Schule mitgeschrieben, zugehört, damit ich weniger Hausaufgaben machen müsste, weil ich direkt von der Schule halt in der Halle gegangen bin, dann mit einer Mannschaft trainiert, bisschen Schularbeiter mit der anderen Mannschaft trainiert. So war das viele Jahre und es gab halt nichts anderes als Handball. Die Jugendmannschaft, wo ich gespielt habe, wir waren sehr erfolgreich. Wir haben auch alles gewonnen in Schweden, also alle schwedische Meisterschaften in Jugend und so. Und das hat es natürlich auch einfacher gemacht, weil man diesen Erfolg hat. Und aber natürlich ist jeder so ein Schritt ist ja auch eine Art Bestätigung.
Aber das ist eine super intrinsische Motivation für Gutsein in der Schule, damit man mehr Zeit hat, um Handball zu spielen. Also
Ja.
als Vater oder Mutter würde ich da drauf gucken und sagen, er hat's verstanden. Großartig.
Nein, aber das ist ja so, die Schule ist ja auch wichtig, war ja auch für mich wichtig. Aber ich hatte es auch in der Schule dann auch gelernt, dass wenn man auch mitschreibt, dann lernt man auch besser. Von daher schreibe ich auch oder zeichne auch immer mit, wenn ich meine Videos gucke, weil ich gelernt habe, dann lernt man besser. Und das verkürzt dann hoffentlich die Zeit.
Deine erste Station im Ausland war dann direkt mal Barcelona.
Ja, das war ja auch ein Zufall, weil David Baufetz sich das Kreuzband gerissen hat. Und
2001 war das.
genau, und das war nach Olympia in Sydney, das heißt in Spanien wurde bis Ende Juni sogar gespielt. Und da habe ich die letzten 3 Monate oder so in Spanien, in Barcelona gespielt.
Wie war das für dich? Plötzlich stehst du in Barcelona, was
Ja.
eine beeindruckende Stadt ist. Du stehst bei diesem Club,
Ja, und bei den Spielern halt,
Genau.
vielleicht die beste Vereinsmannschaft oder mit das beste Vereinsmannschaft aller Seiten
Wie bist du
und
da rein in die Kabine? Wie eine kleine Duckmaus und
ungefähr so, ja. Und dann
okay.
habe ich halt ein bisschen Spanisch gekonnt, nicht viel, also Spanisch in der Schule. Und habe ich dann auch Valero Rivera getroffen und hat gesagt, ja, du sollst nur wissen, du kannst in allen sagen, was du willst und in allen anschreien in der Abwehr und so. Ich so, nur angeguckt und ja gesagt, als ob ich versagen würde. Niemals. Natürlich André Shepkin, Christian Schwarzer, László Nagy, Lozano, Masip O'Callaghan, Carlos Ortega, Thomas Svensson, Barrufet, das war natürlich eine Paco Chava, also eine Riesenmannschaft. Und das war natürlich auch so ein Erlebnis, da reinzukommen und das zu erleben auf diesem Niveau. Und ja, es war unfassbar.
Was haben dir diese 3 Monate gebracht für deine weitere Karriere? Also gerade wenn du sagst, ne, plötzlich in so einem hochprofessionalisierten Umfeld zu stehen und zu sehen, ah, okay, so kann es auch laufen.
Ich glaube, das war auch wieder so eine Bestätigung, dieses, du musst halt jeden Tag dafür arbeiten. Das gehört dazu. So ist man ein Profi. Das muss man machen. Und ich glaube, ich kann nicht so eine Sache sagen, aber diese Mentalität ist halt beeindruckend.
Was war das Wichtigste, was du sportlich in Barcelona gelernt hast? Und wärst du eigentlich gern geblieben? Ist ja jetzt nicht so die schlechteste Stadt zum Leben.
Nein, aber natürlich mit Svensson und Barrufet ist natürlich auch zwei Weltklasse-Torhüter davor dann. Ich hatte tatsächlich auch ein Jahr verlängert, vor Kiel dann im Sommer angerufen habe, weil hier nur Henning Fritz als gesunder Torhüter stand. Aber sportlich war natürlich auch so eine Bestätigung, dass das, was ich mache, dass es auch funktioniert und dass es auch erfolgreich ist.
Und dieser Anruf vom THW Kiel dann im Sommer 2001 war im Prinzip ja die nächste Bestätigung, oder?
Ja, und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Das ist ja so im Leben. Also, wie gesagt, auch Henning Fritz war der einzige gesunde Torwart beim THW und die Schweden haben gewusst, dass wir drei waren in Barcelona. Hier waren viele Schweden in Kiel mit Stefan Löfgren, Magnus Wieslander, Staffan Olsson. Und da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass solche Sachen halt klappt. Das ist so.
War der THW Kiel auch ein Verein, der dich in deiner Kindheit, Jugend begleitet hat, wenn du, oder hast du eigentlich nur auf den schwedischen Handball geguckt und gar nicht so sehr?
Das ist tatsächlich so, dass als ich nach Halmstad gewechselt bin, habe ich über Magnus Andersson dann einen Berater bekommen, einen deutschen Berater, Jochen Bergner. Und da hat man alles auch drüber gesprochen, aufgeschrieben, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin, meine Traumvereine und so weiter. Und tatsächlich hatte ich da auf dem Papier stehen, hatte mir später gezeigt, FC Barcelona und THW Kiel. Und das ging dann irgendwie sehr schnell.
2001 ging es dann los beim THW Kiel. Bis 2008 warst du hier, du hast eben schon gesagt, mit Henning Fritz quasi das Duo, später dann mit Thierry Omeyer. Völlig verrückter Typ. Was hast du von dem gelernt? Was hast du von dem mitgenommen?
Welchen von den beiden?
Beide eigentlich.
ja, natürlich. Also mit Henning war das so, ich kam nach Deutschland, habe sofort das Zimmer mit Henning geteilt. Natürlich auch erstmal die Sprache zu lernen, sich auszutauschen. Und das war ja auch so eine Sache, da habe ich selber gemerkt, wenn man sich super versteht als tote Kollegen. Mhm. Also wir haben uns privat getroffen, wir haben uns super verstanden. Es war egal, wer gespielt hat. Ich war natürlich froh über jede Minute, vor allem am Anfang. Und alles hat einfach super geklappt. Und ich glaube, wir haben viel voneinander auch mitgenommen. Also Henning war ja auch mehr intuitiv und mehr extrovert, auch auf dem Spielfeld und auch seine Körpersprache und diese Intuition halt was ganz anderes.
Mhm. Du warst eher dann der ruhigere.
Ruhige, zurückhaltend auch, auch jung halt natürlich. Mhm. Und das war natürlich, wenn man in die Bundesliga kommt, war es natürlich eine gute Kombination für mich. Mhm.
2005 ist ja dann auch Viktor Szilagyi zum THW Kiel gekommen. Also auch mit dem hast du noch 3 Jahre zusammen gespielt. Heute
2. Drei.
2005 bis 2008.
Stimmt.
Gott sei Dank.
Ja, da habe ich falsch gezählt. Stimmt.
War das damals für dich schon, also war das absehbar, dass er diesen Weg nach seiner aktiven Karriere gehen wird? Ich finde, er war als Spieler immer schon so der geborene Sportmanager. Von seinem ganzen Auftreten.
Ja, also Sportmanager weiß ich nicht, aber dass er in Handball bleiben würde, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, wir haben ja das erste Mal gegeneinander gespielt in Lunderspielen, in Lund als Jugendspieler. Davon gibt es tatsächlich auch ein Video, den wir uns mal auch zusammen dann später angeguckt haben.
Wie alt wart ihr da?
Ich glaube 16 oder 17 oder so.
Ach, verrückt.
Ja, das ist, also der Handballwelt ist klein.
Absolut.
Aber das ist ja auch das, ich sage das auch oft und auch ehrlich, was man mitnimmt nach der Karriere ist natürlich eine Sache, natürlich die Erfolge und die Titel, aber Hauptsache ist ja die Leute, die man kennenlernt, die Freundschaften, die Leute, das ist halt das, was besonders ist. Und wie ich auch sage, der Hamburger ist klein, man trifft sich auch öfters, unterschiedliche Konstellationen und das ist halt lustig, dass man das so dann später entdeckt.
Total schön, total schöne Geschichte, ja. Du hast gesagt, das eine sind die Bekanntschaften, das andere sind die Erfolge. Schauen wir vielleicht kurz nochmal drauf auf die Zahlen, auf die Erfolge, die du gesammelt hast mit dem THW Kiel in diesen 7 Jahren. Zweimal den ERF-Pokal gewonnen, 2002 und 2004. Zweimal Supercup, die Champions League 2007, DRB-Pokal 2007, 2008 und einige deutsche Meisterschaften 2002 und dann 2005 bis 2008. Also eine unglaublich dominante Phase des THW Kiel. Was bedeutet es dir, ein Teil davon zu sein? Also was macht es mit dir, Teil eines erfolgreichen Teams, Konstrukts, einer erfolgreichen Idee zu sein?
Ja, man lernt natürlich auch, wenn man nach Kiel kommt, dann weiß man auch, wonach man gemessen wird.
Was von einem erwartet wird.
Die Kultur, das steckt halt in den Wänden. Ja. Das ist halt so. Und das macht es halt... Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Ich bin auch sehr froh, dass ich wieder ein Teil von dieser Geschichte bin und mitgestalten kann halt. Und ich meine, das war ja auch so wie Barcelona, aber wenn ich nach Kiel kam, war das halt Magnus Wieslander, Stefan Löfgren, Klaus-Dieter Pedersen, Nikolai Jakobsen. Ich glaube, fast kein Spieler hat mich im Training so wahnsinnig gemacht wie Nikolai.
Warum?
Ja, weil ich keinen Ball gehalten habe. Ich konnte, vom Wurftraining nach Hause gehen und weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe gar keinen Ball von dem gehalten und ich dachte, ich habe alles probiert. Also unfassbar. Und das ist halt, wenn du dann als jungen Torwart oder jungen Spieler in Ausland kommst und sowas halt, das prägt dich auch. Das wird ja nur da auf den Tisch gelegt, so nimm das mit. Mhm. So machen wir das hier. Mhm. es gibt dann keinen anderen Weg, das machen wir und so ist das.
Und entweder du gehst mit oder halt nicht.
Ja, aber das ist halt, nicht mitzugehen ist halt keine Option, weil man weiß ja auch, dass es erfolgreich ist, also gehen wir den Weg.
Und du hast eben schon gesagt, ne, dass du diese Geschichte eben auch weiterschreiben kannst mit dem THW Kiel. Also der Kreis hat sich dann irgendwann geschlossen, da kommen wir natürlich später auch nochmal zu. Aber erstmal ging es nach Großwaldstadt für 3 Jahre. Wie kam es zu diesem Wechsel? Was war da der Hintergrund? Was waren deine Gedanken?
Erstmal war das so über 7 Jahre in Kiel. Haben natürlich in der Zeit, vor allem das letzte Jahr, dann auch mit Titi auch weniger gespielt. Wollte natürlich auch eine andere Rolle haben. Und da fand ich, dass Großwaldstadt war ein interessantes Projekt. Es war was komplett anderes. Auch ein Traditionsverein. Und deswegen bin ich halt nach Bayern.
Bereust du es?
Nein.
Okay.
Überhaupt nicht. Aber das war so für mich.
Kulturschock.
Nee, auch zum Teil ja. Aber auch vor allem auch dieses nach Bayern. Plötzlich einkaufen gehen, aber heute ist Feiertag. Was Feiertag? Wie ein neuer Feiertag. Oh, ich muss wieder rüber die Grenze nach Hessen fahren und einkaufen. Dann wieder. Das war halt so. So viele Feiertage habe ich nicht erlebt, aber nein, ich bereue es nicht. War auch wirklich auch eine schöne, andere Zeit, aber auch eine schöne Zeit, auch eine wichtige Weiterentwicklung, glaube ich, für mich selbst. Auch viele, viele gute Freunde kennengelernt, mit denen ich heute noch viel Kontakt habe, mit Andreas Kunz, Michael Spatz, Markus Rominger. Da habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal dann auch mit Steffen Weinl zusammengespielt, dann später in Flensburg und dann auch noch später in Kiel. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, mit dem ich überall gespielt habe. Nee, ich bereue es überhaupt nicht. Nein.
Guter Typ, Steffen Weinhold.
Steffen ist super.
War ja vor kurzem auch hier im Podcast zu Gast. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Hat auch ein paar sehr, sehr spannende Geschichten erzählt. Von Großwaldstadt ging es dann zur SG Flensburg-Handewitt. Und das als ehemaliger THW Kiel-Spieler. Wie lange hast du denn überlegen müssen? Oder wie viel musstest du dir vielleicht auch anhören?
Also überlegt habe ich nicht so viel. Ja, es war immer ein Thema.
Hat sich genervt, dass es immer ein Thema war?
Ja.
Merkt man dir gerade an.
Ja, also das war immer so, also ich kann es ja gut trennen. Ich meine, ich war 7 Jahre in Kiel, ich war dann 3 Jahre in Großwaldstadt. Aber das war über alle 7 Jahre in Flensburg halt immer ein Thema irgendwo. Ja, aber der hat ja in Kiel gespielt. Ja, habe ich.
Unter den Fans meinst du jetzt, oder was?
Ja.
Also dass man halt nicht so dass man die hundertprozentige Akzeptanz sich härter verdienen muss, weil man vorher beim THW...
Also das war immer so ein Thema.
Okay,
natürlich auch,
spannend.
Natürlich auch umso mehr, wenn es phasenweise nicht lief oder so, aber für mich war das immer so das Gefühl, dass es, ja, am liebsten soll man nur in Flensburg gespielt haben.
Und das ganze Leben lang.
Ja, und das ging ja halt nicht. Und für mich war das halt selbstverständlich, dass wenn ich da bin, mache ich halt alles, was ich für den Verein leisten kann. Und ich finde, das habe ich auch wirklich... gemacht und Absolut. Getan. Aber das Gefühl war halt immer noch so ein bisschen da. Vielleicht war das auch von mir auch wieder so eine Sache, der mich halt gepusht hat, kann ja auch sein, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es da ein bisschen
lieber. Es war ein Thema, sagen wir
ja,
es mal so.
Ja,
es war
genau,
ein Thema.
Genau.
Dein Abwehrchef war damals Tobias Karlsson, wir haben ihn ja vorhin schon kurz angesprochen, also ja, deine rechte Hand, du hast gerade schon gesagt, du hast ihn zum Videostudium überredet, ihr habt dann auch gemeinsam geschaut und er hat dir den Spitznamen Fazit verpasst. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das kann ich mich nicht mehr erinnern, wovon das kam, aber das war ja immer, wenn es über irgendwelche Fragen, Handballfragen oder so gab, dann war das immer, dann musste ich das immer beantworten und oft lag ich halt auch richtig, auch statistische Sachen und so. Und immer, es war halt auch immer so, wenn jemand was vergessen hat, also Ladekabel, was auch immer, dann hatte ich immer was extra dabei. Aber das war halt für mich so, dass ich für mich selber was extra dabei hatte, weil ich ja nie was vergessen möchte. Mit Tobias habe ich halt sehr viel Zeit verbracht. Wir haben auch das Zimmer geteilt in Flensburg auf den Auswärtsfahrten und auch Nationalmannschaft dann viele, viele Reisen und so. Und das ist auch eine sehr, sehr enge Freundschaft. Ich habe tatsächlich auf dem Weg nach Kiel dann jetzt am Dienstagmorgen auch, glaube ich, eine Stunde mit ihm telefoniert. Wenn man sich mal kriegt, dass beide eine Stunde Zeit haben.
Was macht er mittlerweile?
Tobias ist.
Im schwedischen Verband, glaube ich, ne?
Nee, das nicht mehr. Okay. Nee, der arbeitet mit Teammanagement und so bei einem normalen Unternehmen. Und hilft auch sein Heimatverein oder dein Karlskrona. Dann mehr so als sportliche Leiter, aber halt nicht angestellt, sondern hilft mehr aus. So.
Okay. Was verbindet euch beide? Ist es auch so ein Mindset-Thema wie bei dir und Mats, dass man eine ähnliche Sicht auf die Welt und auf den Handballsport hat?
Ja, also ich glaube, wir haben auch sehr viel dafür gekämpft, auch so eine Kultur auch reinzubringen. Und,
bei der SG damals?
Ja, genau. Also auch dieses, dass wir halt auf jeden Fall was gewollt haben und dass wir diesen letzten Schritt auch mit Flensburg nach vielen Jahren halt auch wenig Erfolg. Hat ja auch viele Jahre gedauert, bis wir tatsächlich das auch geschafft haben. Aber ja, auf jeden Fall, da verbindet uns was, ja.
2014 habt ihr die Champions League gewonnen, 2018 seid ihr deutscher Meister geworden. Welcher Titel war geiler?
Champions League.
Warum?
Keine Ahnung. Ich habe immer sonst gesagt, als Spieler, dass Bundesliga ist das wichtigste Titel, weil dafür kämpft man halt ein ganzes Jahr und qualifiziert sich für Champions League nächstes Jahr und so. Aber irgendwie war dieser Champions League-Titel halt auch so völlig unerwartet. Die deutsche Mannschaft war natürlich auch überragend, war aber gleichzeitig auch mein letztes Spiel. Also es war so ein bisschen zwei Gefühle dabei.
Weil man eben diesen Abschied auch im Hinterkopf hat.
Ja, also weil man auch ist natürlich
überlagert einfach mit persönlichen Themen.
Besser kann man nicht aufhören.
Klar.
So ist es natürlich. Aber einem ist ja auch bewusst, dass...
Das war's jetzt.
Ja.
Hast du das dann intensiver genossen oder war es eher so, dass dein persönliches Thema, nämlich, okay, ich nehme jetzt hier gerade Abschied, eher so den Genuss des Titels überlagert hat, weil man mehr damit beschäftigt war?
Ich glaube, ich war auch immer so, ich habe nie unfassbar viel gefeiert oder war nie unfassbar traurig nach einem, also ich habe immer versucht, so eine Mittelwelle zu halten quasi, um halt nicht enttäuscht zu werden das nächste Mal oder so. Und deswegen glaube ich schon, das war natürlich normale Freude und gefeiert, aber auch diese ein bisschen traurig dabei auch, weil ich meine, das ist vielleicht die schwierigste Entscheidung als Sportler, finde ich, wann entscheide ich aufzuhören.
Wann hast du die Entscheidung getroffen, mit 40 ist Schluss? Also wie viel Vorlauf?
Eigentlich war das so, ich wollte selber entscheiden, weil ich aufhöre. Ich wollte nicht, dass die Leute dann sagen, oh, hätte der vor 5 Jahren aufhören sollen. Ich wollte auch nicht vom Feld getragen werden, wegen Verletzung kann man natürlich nie so beeinflussen, aber ich wollte halt selber entscheiden, dass ich, natürlich mit dem Titel kann man nie wissen, aber zumindest auf gute Leistungen, dass ich immer noch gute Leistungen bringe, dann kann ich aufhören. Und das hatte ich ja damals bei meiner letzten Vertragsverlängerung dann entschieden, das war ja 1,5 Jahre davor, dass dann ist Schluss. Das gehört ja auch ein bisschen Vorbereitung dazu, wenn du dieses Leben verlässt. Und was anderes machst und dann auch als quasi Ausländer, auch wo gehst du hin, was machst du, gehst du zurück nach Schweden, bleibst du, also ist ja ein bisschen größeres Thema.
Absolut. Gab es Menschen, die versucht haben, dich vom Karriereende abzubringen?
Also ja, gab es natürlich auch. Auch die Jahre danach waren halt viele Anfragen, ob ich nicht da spielen oder möchte ich nicht spielen und noch ein Jahr und so weiter. Aber es war auch so für mich gefühlt, ich war halt auch fertig. Also ich war mit dieser konstanten Druck, Leistung, Video, ich war fertig damit.
Es hat gereicht.
Ja.
Und trotzdem hast du dich entschieden, im Handball zu bleiben.
Ja,
war das, du hast ja gesagt, 1,5 Jahre waren es im Prinzip, ne, dieser Prozess zwischen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und dann ist wirklich das Ende. 1,5 Jahre, die du ja sehr, sehr intensiv auch genutzt hast, um, also nicht erst dann in dieser Zeit, du hast vorher ja schon sehr, sehr viel gemacht für die Karriere nach der Karriere. Und ich glaube, es war immer irgendwie klar, dass das Thema Torhüter weiter eine Rolle spielen wird in deinem Leben. Aber in diesen 1,5 Jahren hast du es ja wahrscheinlich dann nochmal intensiviert, oder? Und eine konkrete Idee für dich bekommen.
Ja, also ich wollte immer im Handball bleiben. Ich wollte auch als Torwarttrainer arbeiten. Wollte auch immer, habe ich ja auch gemacht. Ich habe nach der Karriere so eine Ausbildung bei meinem damaligen Junior-Nationalmannschaftstrainer in Teammanagement, Change Management Und da wollte ich ja so ein bisschen Handball, bisschen Wirtschaft. Ist nicht so ganz so gekommen. Es ist nur Handball, mehr oder weniger. Sind aber Sachen, die ich auch in dem Handball natürlich benutze, in dem Coaching-Bereich und so. Aber es war mir immer klar, dass ich gerne als Torwarttrainer weiterarbeiten möchte. Mhm. Ich war ja auch, wurde ja im Sommer vor meiner letzten Saison auch nach Österreich eingeladen, um so ein Torwart-Camp zu machen. Habe dann Patrico Johannesson kennengelernt, der ja Nationaltrainer da war. Und da haben wir auch gesagt, dass ich halt nach der Karriere dann erstmal auch für Österreich dann arbeiten würde.
Genau, also du bist Torwarttrainer beim THW geworden und für die österreichische.
Ja, und Österreich war eigentlich, das stand als erstes fest.
Okay.
Und THW war eigentlich, kam eigentlich später, ja.
Wie kam dieser Kontakt zu Österreich zustande? Also welche Verbindung gab es da? War das?
Das gab keine Verbindung.
Zufall.
Ja, also die haben sich bei mir, ich glaube, das war Thomas Bauer, der mich angeschrieben hat oder so, ob ich mich sowas vorstellen könnte. Und dann hat sich der Verband gemeldet, bei Martin Hausleitner damals noch da. Und dann Patrick Johannesson, ob ich mir dann für ein paar Tage in Österreich im Sommer kommen könnte und halt Jugend, Junioren und A-Nationalmannschaft die Tore trainieren könnte, ein paar Tage und ein bisschen Theorie und so. Sag ich, ja, können wir gerne machen, probiere ich aus. Die Kids waren noch zur Schule in Flensburg, weil es ja nicht mit dem Frei halt so gepasst hat. Und dann hat Patrick halt auch gefragt, ob ich mich das vorstellen könnte. Und das war halt so den ersten Baustein dann halt.
Wobei, wir müssen nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil 2017 hast du ja mit dem DRB auch schon in dem Zusammenhang zu tun gehabt. Du warst als Referent für die Ausbildung zum Torhüter-Trainer mit dabei damals. Also das war so quasi der erste Kontakt. Und mittlerweile bist du eben für die Umsetzung und Weiterentwicklung zuständig. Hast eben auch ein Torhüter-Konzept geschrieben, das auch Trainer für Amateurteams verwenden. Ist das so, das ist ja was Bleibendes. So, also ein Sieg oder auch eine Meisterschaft, ein Titel ist klar für den Verein auch was Bleibendes, steht in meiner Chronik, aber du hast es vorhin gesagt, ne? 3 Tage später ist eigentlich der Alltag schon wieder da. Das ist jetzt ein Konzept, das da ist, das bleibt, mit dem gearbeitet wird von Menschen. Was bedeutet dir das, sowas zu hinterlassen?
Ja, das ist natürlich, das war ja auch ein Grund, dass ich diesen Schritt dann von Österreich nach Deutschland gemacht habe, auch weil es halt der größte Handballverband der Welt ist. Es ist eine Riesenaufgabe, vielfältig, macht unfassbar Spaß, aber auch sowas, da gab es ja eigentlich nichts Fertiges. Auch wie gut die Torhüter in Deutschland immer waren, gab halt kein fertiges Konzept, gab halt nichts. Und das ist halt sowas, auch diese Trainerausbildungen, die ich mache, oder wenn man mit den Jugendtorhütern arbeitet, das ist ja auch, wo man sagt, das kann man ja, wie du sagst, hinterlässt man ja. Und das ist ja auch was Schönes dran. Und vor allem dieses auch, was zu kreieren und auch sich selber damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das reicht nicht meinen eigenen Erfahrungen aus. Das ist schon klar. Das weiß ich auch. Und da muss man sich auch weiterbilden, weiterentwickeln. Ich habe ja auch mit vielen von den älteren deutschen Torhütern gesprochen. Ich habe mit Wieland gesprochen, ich habe mit Andreas Thiel gesprochen, ich habe mit Henning Fritz gesprochen, mit Johannes Bitter, Carsten Lichtlein, Clara Woltering, Katja Schülke und so weiter. Dass man halt auch es ist nicht so, dass es meine Sache ist, sondern es ist die Sache vom DRB, aber dass man da mitarbeiten kann und das auch lenken kann. Das ist halt, macht halt sehr viel Spaß und es ändert sich auch die ganze Zeit. Es ist ja nicht fertig, nur weil es einmal geschrieben hat. Ja, das ist ja ein
laufender Prozess.
Ja, genau.
Aber wusstest du immer, dass du sowas irgendwann mal machen willst? Sowas Bleibendes schaffen?
Nee, das wusste ich nicht.
Du hast erst dann, als du dabei warst, gemerkt, wie wichtig das ist. Du hast lange mit Niklas Landin zusammengearbeitet, über den wir, glaube ich, hier keine großen Worte mehr verlieren dürfen. Also allein die Tatsache, wie viel über seinen Abgang beim THW Kiel diskutiert wurde, zeigt, was er für eine enorme Bedeutung sportlich, aber glaube ich auch menschlich für den Verein hatte. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, die muss Niklas Landin noch lernen oder die würde ich ihm gerne noch beibringen, das würde ich gerne noch an ihm verbessern? Oder ist er der perfekte Torhüter?
Das finde ich, habe ich schon gemacht.
Nämlich?
Ja, das war auch eine sehr viel mentale Sache, Einstellungssache. Diese Dominanz immer auszuspielen. Immer da sein. wenn es am meisten bedeutet, über eine ganze Saison nicht so viele Ausschläge nach oben und unten. Also diese Sache ist ja da, wo wir sehr viel, also technisch ist er mehr oder weniger der perfekte Torwart, muss man ja sagen. Und wir haben ja, natürlich haben wir auch mit Kleinigkeiten Technik gearbeitet. Das muss man ja auch, damit man das Niveau hält, dass man sich auch weiterentwickelt. Aber wir haben ja sehr viel mit diesen taktischen Entscheidungen und mentale Geschichten halt gearbeitet.
Wie machst du das? Durch Gespräche, durch Visualisierung? Da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege. Was ist dein Ansatz dann, wenn du merkst, okay, da passt eigentlich alles, aber wir müssen eben an die mentale Einstellung, an die Konstanz?
Also viele Gespräche. Das ist natürlich so, wenn du als Torwarttrainer anfängst in Kiel, direkt nach deiner Karriere, und du hast Niklas Landin und Andreas Wolf, dann musst du natürlich auch was leisten.
Ist ein ordentlicher Anspruch mit den beiden vor der Nase, definitiv.
Natürlich hast du mit deinem Namen natürlich deinen eigenen Erfolg auch einen gewissen Plus. Wird dir auch nicht immer geholfen in der Situation von dem damaligen Cheftrainer Herr Gislason? Weil als ich beim ersten Training da war, Alfred so, ja, Matthias ist hier, der ist Torwarttrainer, und wenn er nichts hält, dann spielt er. Und ich so, danke, das war ein super Anfang.
Schöner Einstand.
Ja, das war ja, danke Alfred, so machen wir das. Nicht. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, du kannst das nur über den Austausch, die Respektschiene gehen, die auch so behandeln, wie du selber behandelt werden willst. Und das ist ja auch so, das hat mich auch an Niklas bewundert. So. Also wir haben das erste individuelle Gespräch hatten wir im ersten Trainingslager in Kiel dann 2018. Und er wollte unglaublich viel hören, wie ich Sachen gemacht hatte. Also wie hast du dich vorbereitet? Wie findest du das? Und dann halt auch, ja, was findest du, was kann ich verbessern? Und das ist natürlich auch dann für mich so eine Öffnung oder so eine Tür auf.
Da ist jemand, der lernt.
Ja, und sag auch jetzt, ich will wissen, was du sagst. Und das konnte ich dann auch direkt halt sagen, was ich finde.
Ja, perfekte Voraussetzung.
Ja, und
so, das Verhältnis Torwarttrainer, Torhüter ist schon nochmal ein anderes und deutlich intensiveres als Trainer und irgendein Spieler, oder?
Ja, ich finde schon. Also erstmal ist ja, du hast als Torwarttrainer zwei oder drei.
Die Gruppe ist kleiner.
Ja, und das Vertrauen muss halt unglaublich viel, weil die Position ja auch so, was sagt man, besonders ist, so alleinstehende ist. Da lässt es ja schon sehr viel Druck, und das muss ja auch ein Vertrauen da sein, dass man auch das, was man sagt, auch stimmt, und dass es, man kann halt keine Spiele machen, weil wenn die mental nicht da sind, dann ist halt schwierig.
Wie hast denn du dir selber mentale Stärke beigebracht?
Also ich habe selber immer gesagt, ich brauche keinen Mentaltrainer, was sei für ein Hokuspokus, das brauche ich nicht. Habe dann aber vor allem in der Wechsel aus Kiel nach Großwallstadt, andere Kultur, neue Rolle gemerkt, ja, ich brauche jemanden, da habe ich mich auch einen Mentaltrainer gesucht. Ein Schwede, ein Johan Ekengren heißt er. Mit dem habe ich dann die letzten 10 Jahre meine Karriere gearbeitet und halt Sachen besprochen, manchmal einmal die Woche, manchmal einmal im Monat, und das hat mir unglaublich geholfen.
Das hat aber nichts mit dem Verein zu tun, also das war wirklich ein persönliches Coaching, was du dir gesucht hast, weil du gesagt hast, ich brauche zusätzlich einfach jemanden, der da an meiner Seite ist, mit dem ich bestimmte Fragen besprechen kann.
Und das ging ja, ich habe dann jemanden gesucht, der Mentaltrainer war, der aus dem Handball kam, aber es ging ja eigentlich null um Technik, taktisch, Torhüterspiel. Es war ja nur die Gedanken als Torhüter halt.
Aber was konntest du jetzt zum Beispiel mit ihm, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber ich finde die Frage total spannend, mit ihm besprechen, mit dem Mentaltrainer, was du zum Beispiel nicht mit deinem Vater oder mit Mats hättest besprechen können?
Erstmal ist ja, der Mentaltrainer hatte natürlich eine andere Ausbildung. Du hattest auch jemanden, wo du vielleicht auch gewisse Sachen öffnen konntest, den du vielleicht nicht deinem Vater oder so öffnen konntest.
Weil die Distanz zu dem Menschen größer ist.
Ja, und weil du dich ja auf einer anderen Ebene befindest.
Ja.
Irgendwie, das war ja das. Und natürlich, wenn das technisch-taktisch war, dann habe ich das mit Mats und mit meinem Vater besprochen oder den jeweiligen Trainer oder Torhüter-Kollegen oder so. Aber Für mich hat es unglaublich viel geholfen. Und es war nicht immer, dass es so viele genaue Sachen war, aber es war halt, ich habe ihn auch von Anfang an gesagt, du, ich will kein Hokuspokus, ich will Sachen, die greifbar sind.
Ja.
Aber am Ende war das ja immer nur ein Gesprächspartner.
Und es ist ja dann auch ein Prozess.
Ja.
Also aus jedem Gespräch nimmst du ja mehr mit und am Ende hast du so ein Fundus irgendwie an Werkzeugen und Hilfsmitteln, ne?
Genau, und deswegen sage ich auch immer, ich bin halt, wenn ich benutze eigentlich ungern Torwarttrainer, also eigentlich Torwartcoach, dann bist du halt für alles verantwortlich für die Torhüter. Und ich kann den ja auch mental und so unterstützen bis zu einem gewissen Grad. Aber dann kann
machen
ich den...
Machen muss das alleine.
Nee, aber dann kann ich halt den sonst einen Mentaltrainer besorgen. Genauso wie athletisch kann ich den helfen mit verschiedenen Sachen und dann bespreche ich das halt mit dem Athletiktrainer ab, weil es ja deren Bereich. Wir haben ja alle unterschiedliche Aufgaben.
Ist es wichtig zu wissen, das ist mein Kompetenzbereich und hier kommt jetzt ein Punkt, wo ich nicht weiterhelfen kann und ich hole mir dann Experten dazu? So scheinst du ja dein ganzes Leben lang irgendwie gedacht und funktioniert zu haben.
Ja, das ist ja auch ganz logisch. Ich meine, es gibt ja keinen Mensch, der alles kann. Und der Sport entwickelt sich, ist vielfältig. Man guckt die NFL an, ich gucke sehr viel NFL. Sind 53 Spieler, aber 25 Coaches.
Irre, oder?
Es ist krass. Aber deswegen sage ich auch, ich kann halt viele Sachen machen, aber ich weiß auch, sonst kann ich halt das tote Wissen auch. Sonst fragt er oder sonst besorgt er jemanden. Also ich würde nie was erzählen, weiß ich nicht, weil das sage ich lieber, das weiß ich nicht.
Aber das ich weiß, wer es dir sagen könnte.
Genau.
Ja, und das sorgt ja dann auch wieder für Vertrauen und für Sicherheit beim anderen. Jetzt hast du gerade so scherzhaft gesagt, Alfred hat dich vorgestellt als Torwarttrainer 2018 mit den Worten, hier, der macht ein bisschen Torwarttraining und wenn ihr Scheiße baut, dann geht der ins Tor. Zwei Jahre später war es ja dann tatsächlich soweit. Das spontane Comeback im Kieler Tor, als Niklas Landin verletzt war, nicht unter Alfred Gislason, sondern unter Philipp Jiecher. Nimm uns mal mit in diesen Prozess, als Philipp zum ersten Mal auf dich zukam und gesagt hat, also wie war das? Ist er gekommen und hat gesagt, Matthias, ich brauche dich, du musst spielen? Oder hat er gefragt, kannst du spielen? Oder hat er es einfach festgelegt?
Ja, also das war, ich glaube, Victor hat das erste Mal angerufen tatsächlich. Und du, wie sagst du, willst du uns helfen? Kannst du ins Tor gehen? Nee, so, nee. Also ich bin zwei Jahre raus. Ich habe so viel Respekt davor, wie schwer das ist, was es bedeutet. Ja, aber Niklas ist operiert. Wir haben mit David, mit Philipp Sargau, kannst du dich vielleicht auch auf der Bank setzen und den unterstützen? Sag ich, nee. Ja, schlaf mal drüber. Telefonieren wir morgen. Ja, super. Aber ich habe mit meinem Vater gesprochen, mit Anna gesprochen, mit Mats Olsson gesprochen und die Kinder fanden es natürlich super. Ja, klar sollst du spielen.
Klar.
Ja, super. Sag ich, aber dann bin ich halt einen Monat oder was auch immer in Kiel. Du sollst spielen, musst du machen. Alles klar. Habe ich auch mit Mats gesprochen. So wär, und da hat er auch recht. Er sagt, du kannst eigentlich nur verlieren. Also entweder du hältst ein, zwei Bälle und das jeder sagt, ja, so soll es doch sein. Oder du machst das lächerlich und hältst gar keinen Ball. Und dann sagen die ja...
Das will der alte Mann hier.
Genau. Und irgendwann... Was natürlich so, da kommt auch dieses Gefühl, ich arbeite hier, ich will was für den Verein tun, ich will die Mannschaft unterstützen, ich will Philipp und Victor und Christian unterstützen, wenn ich dafür das tun muss, dann versuche ich zumindest. Und das Problem dabei war ich nur, dass es Spaß gemacht hat wieder.
Das heißt, du hast dich kategorisch dagegen gewehrt und dann warst du das erste Mal wieder im Training und hast gemerkt, oh, ist ja doch noch ganz schön.
Oder? Ja, aber da war ja so, also wenn man dann in China, der ich versuche, da muss ich natürlich auch diesen Schwitz umlegen, sagen, jetzt mache ich das. Aber es hat tatsächlich dann auch Spaß gemacht, ja.
Wie hältst du dich fit?
Ja, ich trainiere viel. Natürlich war ich wahrscheinlich in der...
Trainierst du noch genauso viel wie in deiner aktiven Zeit?
Ja, nur jetzt gehe ich laufen, mache Krafttraining. Früher habe ich halt viel Handball trainiert.
Klar.
Deswegen ist es ein bisschen...
Aber trotzdem noch täglich?
Mehr oder weniger, ja. Und das ist natürlich damals, als ich wieder gespielt habe, war vielleicht auch ein Vorteil, dass ich halt immer noch in der Halle war. Ich meine, ich habe geworfen beim Torwarttraining, ich stand hinter dem Tor, ich habe Videos geguckt. Ich wusste, dass die Gegner, die aufs Tor kommen, die kenne ich noch, die sehe ich ja im Spiel. Das ist natürlich, waren natürlich dann auch Vorteile.
Du hattest ja immer diese Spezialschuhe, glaube ich, aus Leder, die dann...
Hinten,
den man besonders gut gleiten kann.
Ja.
Hattest du die noch? 20?
Ich hatte noch ein paar.
Also wusstest, wo sie stehen und hast den aus dem Schrank genommen. Ja. Und Hättest du rein theoretisch noch ein paar?
Ich habe noch welche, ja.
War es in dieser Saison beim THW nochmal Thema eigentlich, bevor ihr dann Bellasen verpflichtet hat? Also ist Philipp nochmal auf die Idee gekommen zu sagen, ach Matthias, du könntest doch eigentlich, ist jetzt 3 Jahre her, das letzte Comeback, schaffst du doch nochmal, oder?
Ja, also zumindest war es im Trainingslager so, dass ich bereit sein müsste, weil da hat sich ja Vincent Gérard verletzt, ja. Und Thomas Schmerkwa hatte kurz ich mit einer Gehirnschütterung halt
Stimmt.
Probleme.
Mhm. Stimmt, da war nicht ganz klar, wie löst man es jetzt zum Supercup.
Und ja. Da kam natürlich die erste Frage mal auf, ne? Wo hast du deine Sachen? Ja, wie immer, in Kiel. Ja, okay. Und ja, also ich glaube, so ein bisschen Spaß, weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt vorbei ist. Mhm. Ich stelle mich aber, würde mich aber gerne reinstellen, auch beim Training, wenn es gebraucht wird, sage ich, da stelle ich mich rein.
Ja.
Wenn irgendwas passiert, so ist das ja kein Problem, aber das zu spielen, glaube ich, ist jetzt vorbei.
Hast du bei diesem Comeback 2020 mal kurz den Gedanken gehabt, aber habe ich vielleicht zu früh aufgehört? Hätte ich doch noch weitermachen sollen?
Nee. Okay. Also es hat Spaß gemacht.
Aber es war eben eine zeitlich begrenzte Geschichte.
Aber ich weiß immer noch nicht, damals auch nicht, ob ich eine ganze Saison zum Beispiel schaffen würde. Und da gehören ja auch alle anderen Sachen dazu. Aber trotzdem war es überraschend, wie viel Spaß gemacht hat und wie wohl man sich trotzdem gefühlt hat nach 2 Jahren.
Und am Ende, und das ist vielleicht auch eine schöne Schlussfolgerung für diesen Part, zeigt das ja auch nur, dass du mit deiner beruflichen Entscheidung, wie es nach der aktiven Karriere weitergeht, am Ende genau die richtige Entscheidung getroffen hast, weil du bist Torhüter mit Leidenschaft. Und genau das sollst du jetzt einfach auch weitergeben an die nächste und übernächste und überübernächste Generation.
Genau.
Kurze Pause nochmal und dann gehen wir rein in den dritten Teil, unsere 7 schnellen Fragen. Hand aufs Herz. Heute mal zwischendurch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn seit April diesen Jahres hat die Liquimoli Handball Bundesliga ja den ersten offiziellen Nachhaltigkeitspartner mit Danfoss. Die sind weltweiter Markt- und Technologieführer mit bedeutender Rolle bei der Förderung von Energieeffizienz, Elektrifizierung und beim Übergang zu einer Welt mit geringeren CO2-Emissionen. Und sie unterstützen die HBL mit Beratung und Lösung. Ziel der ganzen Zusammenarbeit ist es, die nachhaltige Transformation im Handballsport zu fördern. Die Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen der Zielgruppe der Handball- und Sportinteressierten zu erhöhen, sowie natürlich Energieeffizienz und CO2-Einsparung im Bundesliga-Alltag zu verbessern. Und wie das genau funktioniert, das besprechen wir heute mal mit Sven Kirchhoff, der ist Verkaufsleiter Nordwest bei Danfoss. Sven, schön, dass du bei uns bist. Hi.
Ja, hi Annette, freut mich sehr.
Bist du eigentlich nur Verkaufsleiter bei Danfoss oder hast du auch einen anderen Bezug noch zum Handball?
Ja, ich habe schon großen Bezug zum Handball, historisch bei mir schon allein bedingt. Mein kleiner Heimatort mit 25.000 Seelen hat zu meiner Teenagerzeit in der zweiten Bundesliga gespielt und da war ich schon bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei. Also und dann als waschechter Ostwestfale hat man automatisch einen Bezug zum Handball, zu meiner jüngeren Zeit, die tollen Erfolge vom TBV Lemgo, Meistertitel, Europapokalsieg, all die Dinge sind mir natürlich noch geläufig. Also habe schon sehr viele Bezüge zum Handball.
Nimmst du denn, egal jetzt ob als Fan oder als Verkaufsleiter für Danfoss, wahr, dass sich die Handball-Bundesliga mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt?
Ja, absolut. Also das muss ich wirklich sagen. Da habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten noch schon mit einigen rund um die HBL gesprochen zu dem Thema. Also das Interesse ist wirklich da und man möchte auch gemeinsam was bewegen. Also das finde ich extrem gut, wie das da gemacht wird.
Warum ist denn ökologische Nachhaltigkeit für genau diesen Hallensport, nämlich Handball, so wichtig?
Ja, also das ist natürlich, wir sprechen gerade beim Handballsport natürlich über Indoor-Veranstaltungen und da hat man gerade im Winter natürlich erhöhtes Heizaufkommen und man hat viel andere Themen, die man Outdoor vielleicht nicht unbedingt hat. Von daher ist es für den Hallensport sehr wichtig, aber es geht dann auch letztlich um ganz einfache Themen in der Halle. Mülltrennung, Müllvermeidung geht es in jeder Sportart natürlich, aber im Handball jetzt hier das Abwasserrecycling. Oder wenn die Halle gereinigt wird, dass man einfach nachhaltige Reinigungsmittel nimmt. Die Beleuchtung der Halle ist sehr wichtig. Und wie ich eben schon sagte, die effiziente Beheizung. Von daher ist das für den Hallensport schon enorm wichtig.
Glaubst du, dass der Sport beim Thema Nachhaltigkeit da auch eine ganz klare Vorbildfunktion hat?
Ja, hat er auf jeden Fall. Also da ist natürlich nicht nur der Handballsport, sondern der allgemein, der Sport hat da eine besondere Vorbildfunktion, weil er auch eine enorme Strahlkraft hat.
Hast du so einen ganz praktischen Tipp für das Thema Nachhaltigkeit zu Hause in den eigenen vier Wänden?
Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal, das fängt ja von ganz einfachen Dingen an, die jeder machen kann. Beim Kochen den Deckel drauflassen. So, das sind so Kleinigkeiten, wo die Energie dann nicht entweicht. Aber wir können aber auch so sehr viel machen. Das fängt an beim richtigen Lüften. Da ist immer, viele Leute wissen nicht ganz genau, wie mache ich das, dass man solche Dinge einhält, zum Beispiel dreimal am Tag Stoßlüften, 5 bis 10 Minuten. Bei dieser jetzigen Außentemperatur, da reichen dann auch 3 bis 5 Minuten mal das Lüften, aber dreimal am Tag Stoßlüften sollte das schon sein. Oder vor einem Heizkörper keine Sofas stehen haben zum Beispiel, damit das zirkulieren kann. Solche Kleinigkeiten, die kann jeder schon machen. Oder energieeffiziente E-Geräte, Warmwasser sinnvoll nutzen, vielleicht nicht ständig laufen lassen. Das sind Dinge, die wahrscheinlich schon jeder weiß. Aber trotzdem, glaube ich, kann man das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass man mit ganz kleinen Dingen schon viel machen kann. Oder sei es, man nimmt digitale Thermostate von Danfoss als Beispiel, die man an jeden Heizkörper schrauben kann und dort sofort energieeffizient heizen kann.
Also wir haben hier gerade eine Kernsanierung hinter uns und haben neue Heizkörper. Da sind noch keine Thermostate dran. Ich glaube, ich würde da nahe Zukunft mal auf dich zukommen, Sven. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese praktischen Einblicke, vor allem auch zum Schluss. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß mit dieser Zusammenarbeit mit der Liquimoli Handball Bundesliga.
Ja, da freuen wir uns drauf. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Rein in die letzte Rubrik. Hand aufs Herz. 7 knallharte und ehrliche Fragen, die wir jetzt zum Abschluss von dir noch beantwortet haben wollen, Matthias. Wenn du die Wahl hättest, wen würdest du aufstellen als Torhüter Nummer 1? Niklas Landin oder Andreas Wolf?
Das ist aber verdammt unfair.
Ich weiß.
Niklas.
Wir haben drüber gesprochen, weil er einfach mittlerweile der fast perfekte.
Ja, und auch mit seiner Ausstrahlung, seiner Erfahrung. Jetzt als Torwarttrainer denke ich natürlich, Andi war gerade verletzt. Mhm. Muss man auch mit anrechnen, deswegen.
Absolut. Niklas Landin. Welche Nordderby-Siege waren besser? Die mit Kiel oder die mit Flensburg?
Boah, das ist eine sehr unfaire Frage.
Es wird doch nicht besser.
Ach du Scheiße. Ich glaube, es gab überragende Siege auf beide Seiten. Mhm. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es oft gesagt, die Spiele zu spielen ist ein Privileg. Das ist mit das Geilste, was es gibt als Handballer, muss ich sagen, die Derby zu spielen. Aber ich glaube allgemein, wenn ich was ausschneiden muss, gibt es halt immer so besonders. Ich meine, mein erste deutsche Meisterschaft haben wir mit Kiel in Flensburg am letzten Spieltag gewonnen. Mhm. Oder dann das Champions League-Finale in eine andere Richtung, 2014, Flensburg gegen Kiel gewonnen. Oder mein letztes Spiel mit Flensburg in Kiel, wo wir halt auch gewonnen haben, wo wir dann Meister geworden sind. Mhm. Also es gibt immer so Spiele rauszustechen. Es ist schwer zu sagen, allgemein, welcher Verein.
Weil jedes dann auch seine besondere Geschichte einfach hat. Du bist relativ aktiv auf Social Media. Wer ist die prominenteste Person auf den Fotos auf deinem Instagram-Account?
Ich glaube, mittlerweile muss es Manuel Neuer sein.
Zu der Erkenntnis sind wir auch gekommen. Wie war es mit ihm, als ihr euch getroffen habt? Also worüber habt ihr gesprochen?
Es war sehr entspannt, sehr locker. Das war so, dass er mich damals angeschrieben hatte, im Januar schon, als er verletzt war, wegen dieser Handplatten, was wir halt mit den Toren benutzen, ob er auch welche haben könnte.
Das sind, ganz kurz zur Erklärung, so Platten, die man sich quasi an die Hände schnallt und dann
mit dem Ball gegen die Wand so Hand-Augen-Koordination zu trainieren.
Das wollte er machen?
Das wollte er machen in seiner verletzten Zeit. Und dann haben wir immer gesagt, ja, dann treffen wir uns irgendwo. So viel sind wir nicht in München. Dann hat es halt gut gepasst und es war sehr locker. Viel über Torhüterspiel natürlich, wie es sich verändert hat auf beide Seiten.
Welches Torhüterspiel hat sich stärker entwickelt? Kann man das so sagen? Fußball oder Handball?
Nee, ich glaube, das hat beides. Ich meine, Fußball war zum Beispiel früher, so wie er auch sagt, wo diese Regel, dass sie nicht Ball zurückspielen dürfte, mit der Hand aufnehmen, das war ein Riesen. Natürlich hat er eine riesen Auswirkung gehabt auf das Torhüterspiel für die Fußballtorhüter. Für die Handballtorhüter ist ja nicht so riesen, aber das Spiel hat sich halt unglaublich verändert.
Über die speziellen Handballschuhe haben wir gerade schon kurz gesprochen. Warum haben wir die eigentlich nie bei Niklas Landin oder Andreas Wolf gesehen? Waren die davon nicht überzeugt oder hast du dein Geheimnis schön für dich behalten?
Niklas hat die auch gehabt.
Niklas
auch
hatte die
Lederfersen
sogar?
Gehabt.
Ah, okay. Von dir quasi abgeguckt, in Anführungszeichen?
Nee, ich habe ihm gesagt, warum hör auf mit diesen Tapen, was du da machst, das fällt dir immer ab. Und,
also er hat sich das getaped hinten?
Das machen ja die meisten, die tapen ist ja hinten. Und als ich damals gespielt habe, hat Adidas solche auf dem Adidas Spezial dann damals als Torwartschuh halt. Das ist dann auch irgendwie weggegangen, weil es halt zu wenig kleinen Markt. Und das habe ich dann nachmachen lassen hier in Kiel beim Schuhmacher, beim Krivat. Und der hat das dann bis dahin und auch jetzt bis 2021 dann immer noch für mich das hinten auf die Schuhe dann drauf gemacht.
Stark. Jetzt Patent darauf anmelden sollen.
Ja, das gab ja schon früher.
Okay, also war es nicht der Erste. Du hast es dir quasi abgeguckt.
Genau.
So. Du hast in Schweden als Computersystemtechniker gearbeitet. Bist du jetzt beim THW eigentlich auch der für die IT und alles andere zuständig ist?
Nee, nicht für die IT. Für die Videos schon, vielleicht Videobesorgung und so, aber nee, nicht für die IT. Da ist auch so viel passiert in den letzten Jahren, als seitdem ich damit gearbeitet habe.
Was machst du, wenn Manchester United und der THW Kiel gleichzeitig spielen? Wofür entscheidest du dich im
Fernsehen? THW Kiel.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Das ist keine einfache Entscheidung, oder? Du hast eine große Leidenschaft für
Manchester United. Ja, aber da muss man mittlerweile auch sagen, dass da ist es ja auch so, dass ich halt der Meinung bin, dass Arbeit muss auch gemacht werden. Und das ist halt komplett immer so erst.
Das heißt, du hast die rein berufliche Sicht auf den THW Kiel. Und Manchester United ist dann quasi das Hobby, das
Vergnügen.
Ja, das
würde ich gucken, wenn ich nichts anderes. Aber heutzutage wird es ja immer Handball gespielt irgendwo und mit Champions League und Liga und so. Es ist tatsächlich so, dass ich weniger und weniger Fußball gucke. Jetzt gucke ich viel mehr NFL Sonntagabend. Hat mir dann die Dänen in Flensburg beigebracht, das NFL schauen und wie toll das ist. Und das hat mich auch voll begeistert. Die Spiele vom THW muss ich halt alle gucken, sofern es möglich ist.
Das heißt, eigentlich hast du das ja aus deiner aktiven Zeit dann jetzt auch mit übernommen in deine Torwarttrainer-Funktion, also dieses intensive Videostudium.
Ja.
Obwohl du damals gesagt hast, vielleicht hätten mir ein oder zwei Spiele weniger auch gut getan.
Ja, aber erstmal.
Also eigentlich machst du den gleichen Fehler gerade nochmal, merkst du selber, oder?
Ja, aber jetzt mache ich auch wie jemand anderes. Aber natürlich, ich gucke jetzt natürlich auch anders Video. Gucke auch ein bisschen weniger Vorbereitung. Ich lege sehr viel Wert auf die Nachbereitung, dass ich die Spiele im Nachgang dann analysiere und schneide und mit den Toten halt bespreche. Weil ich finde, das ist auf jeder Entwicklungsstufe für einen Torhüter mit das Wichtigste, dass man halt, und das geht es nicht immer um richtig oder falsch, sondern es geht auch für mich um Diskussionen und was hast du da gedacht oder was hast du da gesehen und was wäre, wenn du vielleicht so machst und nur zu fragen, was siehst du hier?
Oder warum hast du so entschieden?
Genau, und diese, damit ich auch kennenlerne, wie ticken die?
Das ist schon auch so ein bisschen so ein Versuch, in den Kopf des anderen reinzuspringen.
Ja, klar.
Ja. Matthias, abschließende Frage zum Schluss, die stellen wir jedem unserer Gäste, weil wir natürlich auch immer fleißig sammeln, wer spannende Gesprächspartner sein könnten. Wen würdest du uns mal als Gast hier in diesem Podcast empfehlen? Wo sagst du, derjenige, mit dem habt ihr eine richtig gute Zeit, der hat gute Geschichten zu erzählen? Und ist dazu noch ein guter Typ?
Anders Eggert.
Oh ja. Oh ja, Anders Eggert ist eine verdammt gute Idee.
Und wenn ihr richtig Spaß haben wollt, der lustigste Mitspieler, den ich je hatte, Michael Spatz.
Ehrlich?
Ja.
Den hatten wir tatsächlich sogar schon mal als Sprachnachricht, und zwar bei Steffen Weinhold. Da hatte sich Michael Spatz beteiligt.
Es gibt keinen, der so Geschichten erzählen kann wie Spatze.
Und was macht Anders Eggert besonders?
Ja, das
ist auch lustig.
Ja, also wenn du ihn spielen siehst, genau so ist er. Also das ist genau das gleiche Lachen ich glaube, das wäre einfach lustig geworden.
Also, dann notieren wir Anders Eggert. Michael Spatz haben wir tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal. Ich glaube sogar, dass Steffen Weinhold ihn auch empfohlen hat als Gesprächspartner. Da muss ich nochmal reinhören und nochmal überprüfen. Da hätten wir jetzt quasi die zweite Stimme. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit, für all deine Geschichten rund um den Handball, für deine Sicht auf den Handball und auf das Torhüterspiel und freue mich, wie Andi Wolf es ja auch schon gesagt hat, auf ein hoffentlich sehr, sehr erfolgreiches Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft dann im Januar. Danke dir.
Dankeschön.